Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema:
Alles Gute zum 40. Power Slave. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer besonderen Folge von diesem Podcast, denn es ist Folge Nummer 66. Und wenn man alle regulären Folgen zählt, wenn man alle Specials mitzählt, sind wir jetzt bei über 80, wenn ich mich nicht verzählt habe, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Folge 66 sind wir also angekommen und ich habe mir so überlegt, worüber kann man denn wohl in der 66. Folge reden, und bin irgendwie zur Erkenntnis gekommen, man muss über die Band reden, die dafür gesorgt hat, dass jeder Metalhead die Zahl 666 kennt. Okay, ist eine 6 zu viel, ist mir auch klar. Wir reden natürlich über Iron Maiden. Und ihr Album Power Slave wird in diesem Jahre 40 Jahre alt. Und dafür habe ich mir Christian wieder eingeladen. Hallo Christian.
Hallo Markus.
Lustiger Fun Fact: Die allererste Folge, die allererste Geburtstagsfolge, die es jemals gab, war Alles Gute zum 40. Peace of Mind. Und die ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, also dass sie veröffentlicht worden ist. Und Christian, hättest du gedacht, dass wir ein Jahr später wieder hier sitzen und dann immer noch über Geburtstage von Alben sprechen?
Ja, das hätte ich durchaus gedacht, aber die Zeit fliegt schon ziemlich, das stimmt.
Also du hast schon gedacht, dass das funktioniert. Ich glaube, es gibt viele Leute, die ganz am Anfang so, wenn man sowas hört wie im Podcast, denken, ja, lass die mal ihren Scheiß machen, die merken schon irgendwann, dass das Quatsch ist.
Ja, was heißt schon Quatsch, ne? Das ist halt das, was uns Spaß macht und was vielen Leuten auch, denke ich, Spaß macht. Und warum sollte man dann damit aufhören?
Das ist eine sehr gute Frage. Warum sollte man mit irgendwas aufhören, was einem Spaß macht? Und bei Iron Maiden sind wir uns, glaube ich, einig, das macht uns beiden Spaß.
Ja.
Und bevor wir jetzt so ganz tief in das Powerslave-Thema eintauchen, müssen wir mal einen kurzen Moment Zeit uns nehmen für ein trauriges Thema. Ich gehe davon aus, jeder, der diesen Podcast hört und der Iron Maiden kennt, weiß es. Paul Di'Anno ist leider am 21. Oktober diesen Jahres verstorben. Er ist gerade mal 66 Jahre alt geworden und er war natürlich Sänger bei Iron Maiden, hat auf deren beiden ersten Alben gesungen, also auf Iron Maiden und auf Killers. Und er war von 77 bis 81 Sänger der Band, also auch schon lange bevor Maiden wirklich einen Plattenvertrag hatten und überhaupt was veröffentlicht haben. Christian, wenn du Paul Di'Anno hörst, was kommt dir dann als erstes in den Sinn?
Die ersten beiden Maiden-Alben sicherlich. Ich habe die auch sehr früh auch kennengelernt, die Alben, und den Unterschied in der Stimme bemerkt. Also ich habe wie die meisten wahrscheinlich mit Bruce Dickinson angefangen. Ich war noch gar nicht geboren, als Killers und das Debüt erschienen sind. Aber ich habe das dann in Retroperspektive natürlich dann entdeckt und habe direkt gemerkt, da ist jemand, der etwas aggressiver gesungen hat, etwas punkiger. Ich mochte diese Punk-Attitüde auch in diesen Stücken. Und es hat zum Debüt gut gepasst, zu Killers sogar fast noch mehr gut gepasst. Ja, und er ist ja dann leider mit dem Tourleben nicht so gut klargekommen. War wohl süchtig dann ziemlich nach Alkohol oder anderen Substanzen und war nicht mehr in der Lage, aufzutreten so richtig, und ist dann ja gefeuert worden.
Wobei sich da ja die Geister scheiden. Ich glaube, wenn du ihn fragst, behauptet er immer, oder er hat immer behauptet, er hätte ja sowieso gekündigt. Also er wollte ja auch nicht mehr. Okay, die Wahrheit liegt vielleicht am Ende irgendwo in der Mitte, glaube ich, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Sicherlich vom Stimmumfang kann er mit Bruce Dickinson nicht mithalten. Das können, glaube ich, aber die wenigsten, weil das kann selbst Bruce Dickinson heute nicht mehr. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne jetzt despektierlich zu sein. Aber auf jeden Fall ist Paul Di'Anno ein wichtiger Bestandteil dieser Band gewesen, weil er ja auch, glaube ich, ein Stück weit so ein bisschen diesen Lederlook mitbestimmt hat, den man mit Metal irgendwie in Verbindung bringt. Also er und der gute Robbie von Judas Priest sind da, glaube ich, schon sehr für verantwortlich gewesen für diesen ganzen Look. Und auch, was du schon gesagt hast, da kann man eigentlich nichts mehr groß ergänzen. Er hat mehr diese punkige Attitüde, die auch zu der musikalischen Ausrichtung der ersten beiden Alben absolut gepasst hat. Und ja, also mich hat's wirklich sehr getroffen, als ich das gehört habe. Ich habe es auch nie geschafft, ihn irgendwie live zu sehen, obwohl er ja durchaus mal bei uns, also in unserer Heimatstadt Essen, im Stehler Grend performt hat. Und Leute, ihr müsst wissen, das ist eine eine mini kleine Location. Das ist auch eher eine Art Kulturzentrum. Also das ist jetzt keine Rockhalle oder so. Aber es war ausverkauft, soweit ich mich erinnere.
Ja, ich kann mich daran erinnern. Und ich bin nicht hingegangen und das bereue ich jetzt auch. Ich habe ihn auch nie live gesehen. Und er hat ja nie richtig aufgehört. Er hat dann und zwischenzeitlich so Supergroups wie Battlezone gegründet und eine Solo-Karriere gemacht. Konnte nie so richtig an die Erfolge anknüpfen. Aber ist immer wieder aufgestanden, hat weitergemacht und am Ende sogar im Rollstuhl performt. Also Hut ab, muss ich einfach sagen. Und es hat mich auch schwer getroffen.
Absolut. Vor allem, weil er jetzt ja ganz aktuell, ich glaube vor maximal 3 Monaten, noch ein Album veröffentlicht hatte. Und vor diesem Hintergrund war ich wirklich sehr erstaunt, als es dann hieß, Paul Di'Anno ist gestorben. Es war wirklich so, oh, das kam jetzt aber wirklich überraschend. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt nichts wirklich darüber rausgefunden, ob er jetzt irgendwie krank war oder, klar, wenn man im Rollstuhl sitzt, hat man irgendeine Form von Krankheit, aber das wird ja letzten Endes nicht das gewesen sein, was ihm das Leben gekostet hat.
Habe ich auch nichts von gehört, nie.
Aber beenden wir das Ganze mal damit für die, die es vielleicht nicht wussten, Paul Di'Anno heißt natürlich nicht wirklich Paul Di'Anno, er hieß Paul Andrews. Mhm. Zumindest kann man es so nachlesen. Und ja, es ist eine sehr traurige Angelegenheit. Lassen wir das nun aber hinter uns und begeben uns zu dem Album, um das es hier gehen soll, zu Powerslave. Und erstmal die Frage, Christian, wenn du an Powerslave denkst, was ist deine erste Assoziation? Weil ich weiß, als wir Anfang diesen Jahres Master of the Rings und Scenes from a Memory aufgenommen haben, haben wir so ein bisschen drüber gewitzelt, dass ich meinte, wenn wir das dann aufnehmen, irgendwann demnächst, wird mein erster Kommentar sein, hoffnungslos überbewertet. Und Spoiler, ich würde es jetzt relativieren, aber ich kann mich erinnern, dass du damals direkt gesagt hast, nein, nein, nein.
Meine erste Assoziation ist Goldene Ära, denke ich. Die waren auf einem ziemlichen Höhepunkt des Erfolges. Sie sind durch Amerika getourt, ohne Ende, in großen Arenen haben sie gespielt und haben dieses Album veröffentlicht, das auch einige Klassiker hervorgebracht hat und einige eher unbekannte Stücke für Nicht-Maiden-Fans, über die wir ja gleich auch sprechen werden. Ja, ich denke, wie gesagt, dann an diese World Slavery Tour, die ziemlich legendär war und an das imposante Cover. Ja, und an meine Jugend, denke ich auch.
Also als du es entdeckt hast, weil als das rausgekommen ist, waren wir beide ja eindeutig nicht in unserer Jugend.
Ganz genau, ja, das war jetzt, so alt bin ich nicht.
Aber nicht despektierlich hier sein gegenüber älteren Menschen.
Aber ich glaube, man kann sagen, dass Iron Maiden schon eine der wichtigsten Bands in meiner Jugend waren.
Ja, das kann ich auch genauso zurückgeben. Und ich
geblieben
glaub,
sind.
Geblieben auch, genau. Und ich glaube, viele Leute, die so in unserer Alterskategorie sind und vielleicht auch, die noch so, ja, ich würde denken, maximal 10 Jahre älter sind als wir. Für die war, glaube ich, auch Maiden eine sehr prägende Zeit, weil ich glaube, wenn du wirklich in den 80ern das so auch noch miterlebt hast und nicht so wie wir jetzt nur von den Videos kennst, also ich glaube, so eine World Slavery Tour miterlebt zu haben, kann, glaube ich, schon die eigene Wahrnehmung von Musik und von Unterhaltungsform von Musik sehr verändert haben.
Ja, es haben ja auch viele Menschen, auch von denen man das vielleicht gar nicht gedacht hätte, musikalisch wie Tom Morello von Rage Against the Machine. Der war in der ersten Reihe in der Long Beach Arena auf eben dieser Tour. Und es hat einfach eine ganze Generation von Rockmusikern auch mitgeprägt, denke ich.
Und vor allen Dingen die Show, die auf dieser Tour aufgefahren wurde, ist ja gigantisch. Kann man ja auf der Live After Death DVD mittlerweile, damals leierndes VHS, sehr eindrucksvoll nachempfinden. Und auch wenn es vorher schon Bands wie Kiss gab, die natürlich auch viel Wert auf Bühnenshow gelegt haben, finde ich persönlich schon, dass das bei Maiden immer irgendwie eine andere Qualität war. Weil Kiss, auch wenn es jetzt gemein klingt, und ich weiß, du selbst bist Kiss-Fan, Kiss war für mich immer so ein bisschen Theater, ja. Und Maiden ist einfach, das passt zusammen. Da gehen Musik und Bühnendarstellung Hand in Hand, während bei Kiss geht's um Saufen und Bumsen. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Und dann macht man halt jede Menge Pyros und irgendwelche Show-Einlagen, aber Blutspucken und so hat ja eigentlich null mit der Musik von Kiss zu tun.
Kann ich als Kiss-Fan absolut unterschreiben.
Das ist schon mal gut.
Zu einer Kiss-Show geht man ja auch wegen des Theaters. Aber bei Maiden ist das irgendwie was anderes. Hat fast jeder Song ein anderes Backdrop. Und man ist direkt nicht nur in einem anderen Song, sondern in einer anderen Welt. Und jedes Pyro hat auch irgendwie eine Bedeutung, kommt teilweise aus den Augen von Eddie raus und ähnliches. Und das ist einfach sehr schlüssig insgesamt.
Genau. Und von daher, coole Sache auf jeden Fall, die World Slavery Tour sicherlich. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man immer so quasi in Personalunion hat. Du denkst immer an Power Slave und denkst gleichzeitig an Live After Death, oder? Da kommt man nicht dran vorbei.
Finde ich auch, ja. Ich habe auch Live After Death, weil ich das einfach, das war, glaube ich, meine zweite Maiden-Platte, die ich überhaupt kannte. Ich kannte einfach die Live-Version, auch wie bei Peace of Mind vorher. Weshalb auch das ganze Album für mich irgendwie langsam klang, als ich das zum ersten Mal gehört habe und poliert. Und ich habe gedacht, ich hatte noch das Schreien, Long Beach Arena, scream for me. Das gehörte für mich zu den Songs. Deshalb musste ich mich erstmal umgewöhnen.
Das kenne ich, absolut. Es gibt, wobei bei Peace of Mind ist es, war es für mich extremer bei Revelations zum Beispiel. Da sagt Bruce ja irgendwann, let me see your lighters out there. Und wenn die Studioversion läuft, vermisse ich das immer. Ja. Und so ist das halt auch bei Power Slave, bei manchen Sachen. Und vor allen Dingen, ja, ich weiß gar nicht. Ich kannte natürlich auch Live After Death vorher, weil früher war es ja halt so, ne? Du hast geguckt, wie kriege ich möglichst viel Musik, ohne dabei jetzt zu viel Geld auszugeben. Und da Live After Death ja auch schon ein älteres Album war, war es natürlich günstiger als die. Na, wann haben wir mit Maiden angefangen? So irgendwann Anfang der 90er, wo also wahrscheinlich Fear of the Dark das aktuellste Album war und damals dann so 30 Mark gekostet hat oder vielleicht 35 und so eine alte Platte oder CD hat dann 20 Mark gekostet. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? 20 Mark.
Ja, Inflation und Euro, alles wird teurer.
Ja, das ist so. Ich habe mir ganz aktuell kurz off-topic von der Band Stranger Vision eine CD bestellt, weil du sie nicht über Amazon oder so bekommst, über die Bandcamp-Seite. Mit Versand und Steuern kostet diese CD jetzt 25 Euro. Also, das muss man sich mal reintun. Wenn du das jetzt wirklich rückrechnest, bist du da bei irgendwas zwischen 45 und 50 Mark. Mhm. Also abgesehen davon, dass man sich als Schüler das ja niemals hätte leisten können, ist echt schon krass, aber gut, Inflation soll nicht das Thema sein.
Also ich hätte damals, aber das ist wirklich, um noch einen Satz dazu zu sagen, ich wäre nicht vielleicht dieser Musikfan geworden, wenn das so teuer gewesen wäre früher. Ich hätte mir die ganzen CDs gar nicht kaufen können, als 10-Jähriger, als 11-Jähriger, als 12-Jähriger, wäre nicht gegangen. Allerdings, heutzutage haben die Leute ja auch Streaming und können so ihre Musik entdecken, das konnten wir ja früher nicht.
Ja, aber ich glaube schon, also ohne, dass man jetzt despektierlich gegenüber den jungen Leuten sein möchte, aber ich streame ja auch sehr gerne, weil es ist praktisch. Aber es ersetzt, finde ich, niemals das Gefühl, sich hinzusetzen und das CD-Booklet in die Hand zu nehmen und Texte mitzulesen, weil ganz oft hast du ja auch in CD-Booklets noch irgendwelche Liner-Notes oder Erklärungen oder sonst was, damit du Texte vielleicht besser verstehst. Ich meine, da scheiden sich ja auch die Geister dran. Die einen sagen, was soll denn das? Entweder versteht man den Text oder eben nicht. Ich brauche doch keine Reklam-Interpretationshilfe jetzt für einen Maiden-Text oder so. Aber ja, also ich vermisse schon so ein bisschen die Zeit, wo man nach Hause gekommen ist, nach der Schule die Stereoanlage angeschmissen hat und ganz fasziniert mit dem CD-Booklet in der Hand vor der Anlage gesessen hat. Und da konnte einen auch nichts rausreißen.
Ja, vermisse ich auch, sogar als Plattensammler. Ich mache das ja immer noch. Und kaufst ja auch noch CDs. Wir machen das ja im Grunde noch. Aber so als Vater von drei kleinen Kindern ist es natürlich sehr selten, dass ich mich vor eine Stereoanlage tagsüber setzen kann und das in Ruhe setzen muss, aber das hören kann. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, dann machen wir irgendwann einen Kaffeeklatsch drüber.
Genau.
Ich habe schon das Thema im Kopf, Metal und älter werden oder Eltern werden. Ja.
Gute Idee.
Aber springen wir mal wirklich rein in Power Slave. Wie auch bei Peace of Mind habe ich einen Countdown und ich bin gespannt, ob du die Zahlen alle richtig zuordnen kannst. 5, 4, 3, 2, 1. Zu jeder Sache fällt mir etwas in Bezug auf Power Slave ein. 5, weißt du, enttäusch mich nicht.
Das fünfte Album.
Richtig, es ist das fünfte Album von Iron Maiden. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Mhm. 4, fällt dir was zu Nummer 4 ein?
Nummer 4? Das ist eine gute Frage. Hilf mir mal weiter.
Also es ist das vierte Album, auf dem Adrian Smith Gitarre spielt.
Richtig.
Und ja, das vierte Album, das von Martin Birch produziert wurde.
Ja, stimmt.
Das ist die Nummer 4. Also logische Fortführung, weil bei Peace of Mind war es die 3. Dann die 3, klar, das dritte Album mit Bruce Dickinson am Gesang.
Ja, stimmt. Und 3 Songs auf der B-Seite der LP.
Genau, auch eine Besonderheit. Dann die 2, klar, es ist das zweite Album mit Nico McBrain am Schlagzeug. Mhm. Und was ist jetzt die 1?
War das Nummer 1?
Es gibt sogar mehrere Dinge. Ja, es ist in Großbritannien auf Nummer 1 gegangen.
Ja.
Zum zweiten Mal. Number of the Beast war die erste Nummer 1.
Ja.
Es ist das erste Album, das einen Song enthält, der über 10 Minuten geht.
Ah, okay.
Und es ist das allererste Album von Iron Maiden, das in einem absolut unveränderten Line-up eingespielt wurde zum Vorgänger. Zum allerersten Mal gab es keinen einzigen Besetzungswechsel.
Ja, da hatten sie sich gefunden. Die klassische Besetzung.
Das legendäre Line-Up, wie ich es mal in der Folge der Power Hour of Fire mit Spark und Hyperdrive genannt habe. Mhm. Ein legendäres Line-Up ward mit Peace of Mind geboren und hat mit Power Slave hier seine Fortsetzung gefunden. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was an Powerslave besonders ist? Mir fallen spontan noch mindestens 2 Sachverhalte ein.
Ja, dass es also dieses über 10 Minuten lange Stück am Ende hat, das ist jetzt keine Riesenneuheit, weil ja Hallowed Be Thy Name und To Tame a Land auch schon lang waren.
Ja gut, aber 7 oder 13 ist schon ein erheblicher Unterschied.
Das ist schon richtig, ja, das ist richtig. Was fällt dir denn ein?
Mir fällt als erstes natürlich das Cover ein. Okay. Und da gibt's viele Dinge, die dieses Cover-Artwork erstmal von allen anderen unterscheiden. Denn erstmal, der Schriftzug von Iron Maiden ist nicht in dem ikonischen Rot, wie man es von den 4 Alben zuvor kennt. Er ist golden gehalten und er ist in Relation zu allen Covern vorher wesentlich kleiner. Denn vorher war er immer prominent oben über die ganze Länge. Ist er nicht mehr. Er ist irgendwo klein in der Ecke. Wahrscheinlich, weil das Motiv einfach so riesig ist, dass da kein Platz mehr war für sonstige Dinge. Und es ist das erste Mal, dass ein Motiv eines Iron Maiden Covers bei Tageslicht gezeichnet ist. Also alle anderen Bilder sind irgendwie im Dunkeln. Ich meine, wir wissen, bei Iron Maiden selbst steht Eddie irgendwo im Hinterhof. Bei Killers, ja, da geht er seinem Handwerk als Killer nach. Bei Number of the Beast ist dieses Bild mit dem Teufel unter ihm, ne, den er irgendwie so als Marionette quasi führt. Und bei Peace of Mind sitzt Eddie in der Irrenanstalt. Das sind alle sehr dunkle Motive. Und ja, Powerslave hat ein helles Motiv. Klar, eine Pyramide ist drauf. Die kann man ja auch am imposantesten bei Tageslicht zeigen. Und was für mich sehr wichtig war, das hatte ich in meiner Jugend an meinem Klappbett als riesiges Poster hängen, weil es eines der wenigen Motive war, wo meine Mutter meinte, ja, das kannst du dir aufhängen. Also nicht falsch verstehen, meine Mutter war jetzt nicht der Moralapostel vor dem Herrn. Aber ja, wenn man so mit 12 Jahren oder so mit dem Motiv von Killers ankommt und eine Mutter sagt, nee, möchte ich jetzt nicht, dass du das aufhängst, kann ich irgendwie jetzt so in der Retrospektive doch durchaus verstehen.
Ja, dementsprechend, das ist ja auch das am wenigsten blutigste Cover, bis dahin wahrscheinlich und am wenigsten erschreckend. Aber es ist natürlich auffällig und sehr schön gemacht, dass dieses Powerslave-Motiv, also das alte Ägypten, worüber der Titeltrack ja handelt, wovon der handelt, dann auch hier verarbeitet wurde. Und es ist so detailreich, so detailliert, dass du mir ja gerade schon gesagt hast, dass eine Mickey Maus zu sehen ist, die ich noch nie gesehen habe. Es gibt einfach unheimlich so viele Details, die hier verarbeitet wurden. Das Cover ist schon ziemlich genial.
Das ist so. Und die Mickey-Maus-Leute, die könnt ihr ja mal suchen, aber wir haben einen heißen Tipp für euch. Nehmt lieber, falls ihr es zur Hand habt, eine Platte, weil auf dem CD-Cover ist es schon echt eine Herausforderung. Da braucht man, glaube ich, eine Lupe. Und es ist nicht nur die Mickey-Maus, die auf diesem Cover irgendwo zwischen den Hieroglyphen versteckt ist. Irgendwo findet man auch das Wort Bollocks. Irgendwo steht Indiana Jones was here, was ja zeitgeschichtlich auch passt. weil zumindest der erste Indiana Jones Film war 1984 bereits erschienen. Beim Tempel des Todes bin ich mir nicht sicher, ob es den da auch schon gab. Ich meine, er ist aus demselben Jahr oder von 85. Aber ich kann es gerade nicht beschwören. Aber ja, der Jäger des verlorenen Schatzes, den gab es auf jeden Fall schon.
Sind auf jeden Fall ein paar Easter Eggs drin, die man finden kann.
Ja, und irgendwo soll noch stehen, what? No Guinness?
Okay, very British.
Ja, kann man sich jetzt wahrscheinlich drüber streiten. Zum Thema very British, ich weiß nicht, Christian, ob du das Interview mit Chris Appleton gehört hast, zum Thema, was very British bedeutet.
Kann sein, weiß ich gerade nicht.
Also er hat irgendwie erzählt, very British bedeutet, wenn es heißt, um 13 Uhr ist man an der Location, weil dann ist Soundcheck oder so, dann ist man eine halbe Stunde früher da. Und er meinte so, das ist jetzt nicht so wie mit italienischen Bands, ne? Wenn es heißt, um 8 Uhr fangen wir an, dann fängt man vielleicht um 8:30 an. Und also so viel zum Thema very British, ja.
Ja.
Das ist vielleicht ja auch einer der Gründe, warum Iron Maiden ohne echte Skandale in ihrer ganzen Karriere ausgekommen sind, oder? Es sind ja alles letzten Endes, Jungs klingt so ein bisschen komisch bei Leuten, die mittlerweile jenseits der 60 oder sogar 70 sind, aber es sind ja alles Leute, die so aus der britischen Arbeiterklasse letzten Endes gekommen sind, ne? Und die wahrscheinlich gelernt haben, ja, du musst, wie man bei uns so sagen würde, schaffen, Häusle bauen, ne? So ungefähr. Du musst arbeiten an dem, was du möchtest, weil, wenn man sich mal vor Augen führt, was in den Jahren 80 bis einschließlich 86, ich meine, ist 2 Jahre in die Zukunft von dem Album aus, da ist jedes Jahr was passiert. Jedes Jahr ein Album und eine Tour. Album, Tour. Und wenn man da nicht absolut diszipliniert bei der Sache ist, hätte das ja auch niemals funktionieren können, oder? Also ich kenne keine andere Band, die in den 80ern einen solchen Output hatte. In den 70ern vielleicht noch die Scorpions. Die haben ja stellenweise 2 Alben pro Jahr veröffentlicht. Aber ja, das ist, glaube ich, schon. Also ich habe so den Eindruck, amerikanische Bands waren da immer ein bisschen anders unterwegs.
Ja, ich auch. Also gut, Rush hatten auch einen ähnlichen Output, sag ich mal.
Ja, sind ja Kanadier.
Ja, das stimmt. Was zu Nordamerika gehört. Ja, egal.
Ist aber immer eine wichtige Unterscheidung.
Ja, natürlich.
Also, wenn
natürlich.
Du zu jemandem sagst, hier Kanada, es ist für jemanden sehr wichtig, dass er dann aus Kanada kommt.
Ja, natürlich.
Das ist so, wie hier weißt du ja, ne? Gelsenkirchen gehört auch nicht zum Ruhrgebiet.
Ich wollte ja gar nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen, dass auch andere, es haben wenige geschafft. Also das stimmt. Und gleichzeitig noch so viel zu touren, während andere so abgehoben sind, wie Mötley Crüe und andere, haben die gearbeitet und haben einen unheimlichen Run gehabt. Also ich glaube auch, dass dieser Run, den die in den 80er Jahren hatten, eigentlich seinesgleichen sucht. Es sind nur Klassiker erschienen in den 80er Jahren, meiner Meinung nach.
Und da hat sicherlich ja auch ein gewisser Manager einen gewissen Einfluss dran gehabt, dass das alles so funktioniert. Also ich glaube, du kannst noch so viel Talent haben und noch so beharrlich arbeiten. Du brauchst immer noch jemanden, der ein paar Knöpfe an den richtigen Stellen für dich drückt. Und das ist, glaube ich, erfolgt.
Ja, und Bruce war ja kurz vorm Burnout nach diesem Album, nach der Tour. Das hat sicherlich natürlich auch seine Gründe.
Ja, ich meine, du musst ja nur mal in die Liste der World Tour reingucken. Die haben ja stellenweise 6 Tage am Stück gespielt, ohne irgendwie einen Tag Pause. Und ich meine, gut, das waren andere Zeiten, das macht heutzutage ja auch keiner mehr. Ne? Heutzutage sind Tourneen ja ganz oft irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag, weil sonst kommt ja eh keiner.
Heutzutage, wenn nach 2 Jahren ein neues Album kommt, dann denke ich mir, boah, schon? Die haben schon ein neues Album? Genau. Also es gibt ja ein paar Verrückte, die noch 2 Jahre machen. Also die meisten machen ja mit 3 oder 4 Jahre schon oder 5. Aber dann denke ich jedes Mal, oh, die waren aber schnell.
Ja, es ist halt so. Vor allem, wenn man die Qualität der Alben wirklich bedenkt. Vor einem Jahr haben wir über Peace of Mind gesprochen und waren uns einig, dass es auch ein gigantischer Klassiker ist. Jetzt habe ich vorhin ja schon gesagt, ich hätte flapsig gesagt, Powerslave ist überbewertet. Du hast mal gesagt, es wäre eins deiner absoluten Lieblingsalben. Mhm. Ich habe es mir jetzt ja natürlich nochmal sehr intensiv angehört und muss meine flapsige Aussage doch ziemlich revidieren. Ich würde mittlerweile sogar, Spoiler-Alarm voraus, so weit gehen, ich wüsste gar nicht, welcher Song auf diesem Album unser angeblich obligatorischer Scheiß-Song sein soll.
Ich hätte da vielleicht einen Anwärter, aber das wäre auf manchen anderen Alben anderer Bands wahrscheinlich eins der Highlights. Also das für mich sticht eins raus, das ich nicht ganz so gut finde, aber Scheiß-Song wäre dann, glaube ich, ein bisschen übertrieben.
Also nicht wie nicht To Tame a Land, Quest for Fire bei Peace of Mind, wo man denkt, ja, okay, ist jetzt nicht so gut.
Genau. Genau der.
Das Problem ist, glaube ich, eher folgender Natur. Wenn man Powerslave hört, fallen einem 4 Songs immer unweigerlich ein. Vielleicht auch wirklich durch Peace of Mind, durch Peace of Mind, durch Life After Death und dann natürlich auch durch Flight 666, wo genau diese 4 Songs auch dann wieder gefeatured werden. Das sind natürlich Aces High, 2 Minutes to Midnight, Powerslave und Rime of the Ancient Mariner. Und irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, die anderen Songs, die sind wirklich so, ja, die vergisst man einfach. Und ich glaube, es gibt auch viele Leute da draußen, wenn du die fragst, welche Songs sind denn auf Powerslave? Und auch wenn sie Maiden-Fans sind, kann ich mir schon vorstellen, dass niemand ad hoc weiß, dass einer der Songs The Duelists heißt.
Kann ich mir vorstellen, ja. Und ich hatte aber den gleichen Effekt, als ich mir die CD damals gekauft habe. Da kannte ich ja, wie gesagt, schon Life After Death. Und dann habe ich mir vor allem die Klassiker angehört und habe dann oft vorgespult. Vorschnell vorgespult, bis dann zu den letzten beiden Songs. Und den ganzen Zwischenteil habe ich kaum gehört am Anfang. Erst irgendwann mal fing ich an, das ganze Album zu hören. Insofern kann ich das absolut nachvollziehen.
Ja, absolut. Aber lass uns dann jetzt mal unseren Deep Dive, nenne ich es mal, machen und Track by Track durch die Songs durchgehen. Mhm. Noch ein lustiger Fact, der mir hier an dieser Stelle einfällt. 8 Songs sind drauf. Es ist auch das 3. Iron Maiden Album, das 8 Songs beinhaltet. Hinterher kommen noch Somewhere in Time und auch Seventh Son of a Seventh Son mit 8 Songs. Darum war in meinem Kopf immer drin, ein Maiden Album hat 8 Songs. Stimmt nicht, Peace of Mind hat 9, Killers hat, glaube ich, sogar 11, aber es war irgendwie so eine feste Größe im Kopf, ein Iron Maiden-Album muss 8 Songs haben.
War damals offenbar irgendwie so, vielleicht war es Zufall, vielleicht hat es sich aus der typischen Songlänge einfach ergeben und der typischen Länge von A- und B-Seite, aber es zeigt sich ja auch, dass wenig wertige B-Material, B-Sides existieren aus dieser Zeit, finde ich, verglichen mit anderen Bands. Insofern, glaube ich, haben die auch sehr effektiv das, was sie dann aufgenommen haben, auch veröffentlicht auf den Alben und dann auch ganz klar geplant, das soll aufs Album. Und dementsprechend hat sich das wahrscheinlich auch so ergeben. Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Plan hinter war.
Glaube ich auch nicht, aber es ist mir halt so aufgefallen. Ja. Und es ist auch das erste Maiden-Album, das über 50 Minuten Spielzeit hat. Mhm. Knapp zwar, also nee, so knapp ist es, glaube ich, gar nicht, aber klar, allein Rime of the Ancient Mariner und Powerslave zusammen dauern über 20 Minuten. Also.
Ja.
Aber wir starten auf der A-Seite und klar weiß jeder, womit wird dieses Album eröffnet? Nein, nicht mit Churchill's Speech, sondern mit Aces High. Was fällt dir zu Aces High ein? Die Randnotiz, klar, komponiert von Steve Harris und dementsprechend auch getextet.
Der Opener, würde ich sagen. Also einfach so ein guter Opener, so ein typischer Opener für frühere 80er Maiden, dass es eigentlich fast eine Blaupause ist. Schnell, melodisch, mit einem einprägsamen Riff, einprägsamen Refrain, Solo. Das ist für mich einfach ein ganz archetypischer Opener einer Metal-Platte. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass sind die Soli, weil die ja, das ist auch eine Stärke an dieser Platte, finde ich, weil die den Inhalt des Songs teilweise wiedergeben. Man hört also direkt den Anfang des Solos, das klingt wirklich wie ein Maschinengewehr von so einem Bomber, das was ja in dem Video dann auch, vielleicht assoziiere ich das deshalb das auch so, weil das im Video auch so dargestellt wird, aber es ist wirklich so, dass die Musik teilweise mit dem Text in Verbindung gebracht werden kann.
Aber es geht, glaube ich, nicht um Bomber, oder? Geht es bei Aces High nicht um wirklich Kampfflieger, also die schießen?
Ich bin kein Militärexperte. Ob das jetzt Bomber oder Kampfjets oder was weiß ich. Nein, Jets ja nicht, aber
Also zumindest, es war ja eine der Singles und auf dem Cover sieht man Eddie, wenn ich es richtig mal nachgelesen habe, in einer Spitfire. Mhm. Und eine Spitfire ist nach meinem Verständnis halt ein Flugzeug mit Maschinengewehr oder was auch immer dran für den Luftkampf, aber eben nicht, also nicht zum Bombardieren, meine ich.
Ja, dann habe ich das falsche Wort benutzt, weil genau das meine ich ja, dieses Maschinengewehr, das hört man in dem Solo drin.
Ja, das kann man auf jeden Fall hören. Zu ergänzen habe ich da fast gar nichts. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Es ist der Opener überhaupt. Wenn jemand mich fragen würde, Welcher ist der perfekte Albumopener? Aces High, also für Iron Maiden auf jeden Fall. Und Blaupause auf jeden Fall. Und ich würde sagen, nicht nur für Iron Maiden, generell für, ich würde sogar fast so weit gehen, das könnte eine Blaupause für Power Metal sein. Allein von der Geschwindigkeit und dem ganzen Aufbau. Ne? Du hast ein Intro, das nicht unbedingt im Song hinterher nochmal wiederkommt. Das kommt ja auch bei der Tour noch vom Band. Und wenn es richtig losgeht, der schnelle Part anfängt, ne, dann ist ja auch auf der Tour geht's ja dann erst richtig los. Bis dahin kam ja alles vom Band. Und ich glaube schon, dass das für viele Bands wirklich eine Inspiration war, wie man ein Album eröffnet. Und ja, ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, das ist fast schon ein Power-Metal-Song.
Ja, finde ich auch, ja.
Steve Harris Solo-Nummer, wenig verwunderlich. Ja, es geht um ja die Luftschlacht, ne, um gegen die Nazis, kann man ja ganz klar sagen. Darum auch immer mit Churchill's Speech eingeleitet, auf Konzerten, auch auf dem Video. Haben wir eben vorab schon mal kurz drüber gesprochen. Interessante Entscheidung, Konzerte oder auch ein Video mit einer Rede aus dem Zweiten Weltkrieg so zu eröffnen. Ne? Da haben wir kurz so drüber nachgedacht, wird man sowas heute noch machen?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich sind wir froh, wie dieser Krieg ausgegangen ist. Und es war eine einfach wichtige Rede. Ne? Allerdings bin ich immer sehr zwiegespalten, wenn Krieg verherrlicht wird, aber ich glaube nicht, dass es hier gemacht wird. Es wird einfach dieser historische Bezug gesetzt und deshalb hätte ich da persönlich, glaube ich, keine Bedenken.
Nö.
Aber ob das heute gemacht werden würde, keine Ahnung. Heute ist man ja sehr vorsichtig bei vielen Sachen.
Ja, nicht nur heute, es ist ja schon vor längerer Zeit so gewesen. Es gibt ja auf dem Stratovarius-Album, Stratovarius, nicht den Song Stratovarius, aber da gibt es ja den Song Götterdämmerung mit dem Klammertitel Thinnies of Power, was ja auch Timo Kotipelto sehr komisch singt, wie ich finde. Und dieser Song sollte ja im Ursprung mal Hitler heißen. Und im Hintergrund hört man ja auch sehr leise eine Rede von Hitler. Ja. Und ich kann mich erinnern, damals sollte Timo Tolki halt diesen Mix in Deutschland irgendwie vorlegen, weil man kontrollieren wollte, was da gesagt wird. Und er hat es halt nur am Ende nicht gemacht, weil er es so leise hat mischen lassen, dass du es sowieso nicht verstanden hast. Also das zeigt ja durchaus, dass man hier sensibilisiert für sowas ist. Aber ich glaube auch kein Mensch käme auf die Idee, irgendwie ein Konzert mit einer Hitlerrede zu eröffnen. Vielleicht aus der Störkraft oder irgendwelche Idiotenbands. Ja.
Das ist halt die Frage, welche Seite man beleuchtet. Und ja, und hier wird ja halt die britische Seite beleuchtet. Ich glaube nicht, dass man aus deutscher Sicht da irgendein Problem mit hat.
Nö, auf keinen Fall. Mhm. Ja, das ist der große Opener des großen Albums. Wir haben es schon gesagt, eine Steve Harris Solo-Nummer, weil das ist auch eine spannende Angelegenheit. Die Songwriting-Credits sind bei diesem Album mal wieder überaus interessant. Ich meine, klar, Steve Harris hat die Hälfte der Songs geschrieben. 4 sind komplett aus seiner Feder. Das heißt, es ist mehr als die Hälfte des Albums, was die Spielzeit angeht, weil ne, Rime of the Ancient Mariner mit seinen 13 Minuten ist schon verdammt lang. Bruce Dickinson hat 2 Songs solo komponiert und noch 2 Songs mit Adrian Smith. Das heißt, auf diesem Album gibt es keine Komposition von Dave Murray.
Und da haben wir wieder ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal dieses Albums. Ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich, weißt du da was, ob es noch mehr gibt, ohne einen Song von Dave Murray. Normalerweise gibt es ja immer diesen einen Song.
Ich bin mir gerade nicht sicher, auf Number of the Beast ein Song von Dave Murray mitkomponiert ist. Ich würde es gerade nicht beschwören.
Ja.
Also beim Debütalbum ist ja auf jeden Fall Charlotte the Harlot komplett von ihm. Soweit ich weiß, auch inklusive Text.
Ja.
Aber zumindest in allem, was danach kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auf Somewhere in Time, auf Seventh Son, auf No Prayer for the Dying und auch auf Fear of the Dark immer mindestens ein Song gibt, an dem Dave Murray mitkomponiert hat. Ja. Er hat, glaube ich, abgesehen von Charlotte the Harlot, niemals komplett die Credits. Steve Harris ist irgendwie immer dran beteiligt. Wahrscheinlich nach dem Motto, nee, da muss noch mehr Bass hin und da muss noch irgendwie ein Intro vor oder so. Also heutzutage, damals vielleicht noch nicht.
Ja.
Aber ja, mir ist es halt auch wirklich aufgefallen, als ich die Credits mir angeguckt habe und dachte, ach, guck mal, schau, Mr. Murray war faul, oder?
Ja, oder hat sich vielleicht so ein bisschen wegdrängen lassen durch Adrian Smith, der ja dann extrem produktiv wurde auf dem nächsten Somewhere in Time Album dann noch mehr. Aber das fing da hier schon an. Und ja. Bruce natürlich auch.
Ja, Bruce ist hier der Der die komischen Akzente setzt, ne? Oder die ungewöhnlichen Akzente. Ja. Ähnlich wie bei Peace of Mind.
Ja.
Wobei die nächste Nummer ist gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Mhm. 2 Minutes to Midnight ist die Bruce Dickinson-Smith-Co-Komposition. Thematisch geht es hier auch wieder um Krieg, aber um einen anderen Krieg, weil wir alle wissen, 2 Minutes to Midnight heißt auf Deutsch so viel wie 5 vor 12. Und da ging es natürlich um den Kalten Krieg und um alles, was irgendwie damit zu tun hat. Ich weiß, als wir uns vor Jahrzehnten mal über den Song unterhalten haben, haben wir den Text überhaupt nicht verstanden.
Stimmt. Aber es war egal, weil er so eingängig war und einfach so eine klasse Komposition ist. Es mag irgendwelche Altfans geben, die das dann als zu kommerziell angesehen haben, aber das muss man erstmal schaffen, so einen Song zu schreiben, der so eingängig ist, der so mitreißend ist und der aber auch, finde ich, nicht anbiedernd klingt. Der klingt hundertprozentig nach Maiden.
Das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was heißt denn bitte kommerziell? Also der Song hat 6 Minuten Spielzeit. Das ist ja schon mal für Radiodimension, auch in den 80ern, eher so nach dem Motto, ne, ist ja quasi ein epischer Longtrack in Radiozeiten. Ne? Mhm. Und von daher so. Behaupten das echt Leute, dass 2 Minutes to Midnight zu kommerziell wäre?
Habe ich zumindest schon mal irgendwie gehört. Ich meine, das hätte ich in irgendeiner Dokumentation mal gehört, dass, weil die dann angefangen haben, schon als die angefangen haben, auf MTV zu laufen und dann so einen eingängigen Song veröffentlicht haben, glaube ich schon, dass es Leute gab. So richtig fing das aber erst mit Somewhere in Time an. Danach, als sie dann Synthesizer benutzt haben.
Ja, Moment, Gitarren-Synthesizer, ja. Keine richtigen Synthesizer.
Ja, selbst das. Noch nicht mal richtige Synthesizer. Aber es ist, vielleicht habe ich auch Gespenster gesehen, das hat niemals jemand behauptet. Keine Ahnung.
Ich weiß, kann ja sein. Ich finde es halt nur erstaunlich, weil ich hätte es viel eher verstanden, wenn jemand sowas über Flight of Icarus vom Vorgängeralbum gesagt hätte.
Ja.
Weil also bei dem Song, also allein die ganze Rhythmik in dem Song ist ja alles andere als jetzt gängiger Standard. Ne? Mhm. Also wenn das Eröffnungsriff kommt und dann Nico McBrain seine vertrackten Läufe dazu spielt, das ist ja nicht so, dass man denkt, oh, das hängt aber direkt im Ohr. Ne? Man denkt, hä, was spielt der denn? Oder so. Das ist ja nicht eine 1, 2, 3, 4 und los geht's.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Das hat ja auch gerade im Mittelteil. Das ist übrigens das Album der Mittelteile, meiner Meinung nach. Fast jedes Stück hat einen großartigen Mittelteil mit großartigen Soli und das ist bei dem nicht anders.
Absolut. Und vor allen Dingen haben wir eben bei Aces High völlig vergessen. Aces High folgt nicht dem Standardaufbau eines Songs. Du hast nicht Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Solo. Du hast Strophe, Refrain, langes Solo, Strophe, Refrain. Mhm. Also das ist ja schon nicht unbedingt Standard. Und hier, klar, hier hast du auch einen sehr langen Mittelteil. Auch mit einer sehr großen, haben wir vorhin schon im Vorfeld drüber gesprochen, Dynamik. Weil wenn der Mittelteil langsam endet, werden die Gitarren ja ganz leise, das Schlagzeug wird auch wirklich ganz leise und kommt dann ja langsam lauter werden wieder rein, bevor dann die dritte Strophe anfängt. Und da haben wir ja vorhin schon so kurz drüber gewitzelt, das wirst du heute gar nicht mehr so machen, weil heute bist du ja möglichst drauf bedacht, dass alles auf einem konstanten Lautstärkepegel ist. Ne? Ja. Dynamik geht bei heutigen Produktionen ja völlig flöten. Und mir ist das halt sehr bewusst aufgefallen. Ich habe das Album jetzt letzte Woche nochmal sehr intensiv gehört. Ich war dienstlich in Bonn, bin abends dann ins Kino gefahren, saß schön in der Straßenbahn, Kopfhörer auf und klar, im Kopfhörer fällt dir das natürlich noch mehr auf, dass du denkst, oh, das wird jetzt aber wirklich sehr bedächtig und leise. Und dann kommt diese schöne Steigerung. Wird man heute nicht mehr so machen, oder?
Stimmt. Das ist bei diesem Stück so und das ist auch bei vielen anderen Stücken so, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, auf diesem Album. Also die Dynamik ist auf diesem Album, wird auf diesem Album groß geschrieben. Ja, würde ich schon sagen.
Aber der Song, der jetzt kommt, der hat keinen ruhigen Mittelteil.
Nee. Nein, nicht, ist auch nicht auf jedem, in jedem Stück. Und er hat auch keinen Gesang.
Das ist richtig. Und das sagt auch schon der Titel, weil für alle, die es nicht wissen, es geht um den Track Lost for Words, Big Aura. Und Lost for Words ist so, ja, Slang, kann man das so sagen? Das ist halt, oder vielleicht nuschelig gesprochen, Lost for Words, also sprachlos sein. Mhm. Und Big Aura ist auch so schluderig gesprochen, großer Schrecken, ne? Also Horror. Ist schon eine sehr lustige Aktion, ein Instrumental sprachlos großer Schrecken zu nennen. Also. Wobei, ich habe auch mal die Interpretation gelesen, dass jemand meinte, Steve Harris fand die Nummer scheiße. Darum hat er sie Big Horror genannt.
Ja, okay, da zeigt sich offenbar der Arbeitsprozess im Titel noch. Ja, ich finde, es ist alles andere als Horror. Ich mag das Stück sehr gerne. Ist, glaube ich, mein Lieblingsinstrumental von Maiden. Auch wenn ich Transylvania vom Debüt auch mag, aber ja. Oder Genghis Khan von Killers, aber ich finde, das ist richtig gut, hat gute Melodien. Einmal wird auch, ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist, Wasted Years schon quasi vorgespielt. Da gibt es nämlich einen, wahrscheinlich von Adrian Smith, so einen Teil, wo es eine Variation davon schon gespielt wird, was auch immer das bedeuten mag. Vielleicht ist es auch Zufall, aber auf jeden Fall ist es, gefällt es mir sehr gut.
Ich weiß, ich finde die Position von einem Instrumentalstück an dritter Stelle sehr ungewöhnlich. Also ich kenne es so, wenn du jetzt an Killers denkst, Killers wird ja eröffnet von The Ides of March. Das ist ein Instrumentalstück, aber ein kurzes. Das dauert 1,40 irgendwie so. Mhm. Auch großartiges Instrumentalstück.
Ja, auch
gut. Aber an der dritten Stelle, ich fand es immer irgendwie komisch. Ich kann noch nicht mal erklären, warum. Also wenn du an Progressive-Metal-Alben denkst, Konzeptalben, hast du ja oft kurze Interludes. Da kann auch schon mal als zweites ein Instrumental kommen. Ich fand es auf jeden Fall ungewöhnlich. Mhm. Und der Song, ich finde, der könnte auch durchaus Gesang haben, oder? Also er wirkt auch schon so, als wären die Gitarrenmelodien, die du währenddessen, was ja vielleicht man als Strophe bezeichnen könnte, das könnten auch geplante Gesangsmelodien gewesen sein.
Ja, es hat auch einen ähnlichen Rhythmus wie The Duelist. Da habe ich schon manchmal gedacht, wer weiß, ob sie das nicht erst verworfen haben und dann stattdessen The Duelist aufgenommen haben und dann aber gedacht haben, okay, wir brauchen noch ein Stück, wobei bei der Spielzeit eigentlich nicht, aber egal. Haben das dann quasi noch zu einem Instrument gemacht. Aber das ist reines Spekulieren.
Also gebraucht hat man es definitiv nicht. Dieses Stück dauert 4 Minuten. Mhm. Die Platte geht über 50. Also wärst du immer noch bei mindestens 45 Minuten gewesen. Vielleicht gab es ja aber doch eine geheime Klausel. Es müssen 8 Songs sein. Weiß man ja nicht. Da kam Rob um die Ecke. Ey, hier, Steve, ne, wir haben gesagt 8 Songs. Ja, aber wir haben nur 7. Nein, Quatsch.
Gut, dass sie nicht dieses Streitgespräch stattdessen drauf gemacht haben, als auf der Single.
Dazu kommen wir später.
Dazu kommen wir später, okay. Dann doch lieber Lost for Words.
Lost for Words, ja. Ja, ich mag den Song, aber es ist einer der Songs, die man halt vergisst, ne? Wenn man über dieses Album spricht, obwohl es wirklich ein großartiges Instrumental ist und, Fun Fact, das letzte Instrumentalstück auf einem Maiden-Album. Auf allen Alben, die danach kommen, gibt es keine Instrumentalstücke mehr.
Stimmt.
Obwohl es früher dazugehört hat. Also auf Maiden ist klar Transylvania, auf Killers sind eben mit Genghis Khan und The Ides of March sogar 2 Instrumentalstücke. Gut, auf den beiden Alben danach nicht mehr. Aber Lost for Words ist das letzte Instrumentalstück auf einem Iron Maiden Album.
Ja, seitdem kommt Bruce wahrscheinlich immer um die Ecke und sagt, und was mache ich hier?
Meine Theorie ist eher, seitdem sind die Songs länger und dann kann man die Instrumentalpassagen so lang strecken, dass... Ja, komm, denk mal an Book of Souls und an den Song The Red and the Black. Der dauert 13 Minuten und davon sind, glaube ich, 8 Minuten ohne Gesang.
Das heißt, die Instrumentalstücke sind jetzt in die Songs integriert.
Ja, das wäre meine Interpretation.
Das erklärt einiges, okay. Ja.
Ah, Quatsch, natürlich ist alles Spekulation hier, aber das ist ja genau das, was bei diesem Album schon beginnt. Du hast es ja schon gesagt, das Album der Mittelparts, weil ja, der nächste Song, der jetzt kommt, den man auch vielleicht nicht auf dem Schirm hat, The Duelists, ist auch relativ lang, nicht?
Nee, Flash of the Blade kommt.
Ah, stimmt, mea culpa. Flash of the Blade, genau. Flash of the Blade kommt dann, die erste Bruce-Komposition auf dem Album. Wenig verwunderlich, es geht ums Fechten.
Ja, und das ist so der Track, wo ich am ehesten sagen würde, wenn es eine Schwachstelle gibt, dann vielleicht den, meiner Meinung nach. Das Riff ist eigentlich schon ganz gut, aber ich finde, der Refrain, der zündet bei mir einfach nicht so sehr und passt nicht so richtig zu den Strophen, meiner Meinung nach. Der Mittelteil ist allerdings wieder super. Der ist fast schon wieder so ein fast schon Neo-Classic-Rock mit Harmoniegesang, Harmoniegitarren und der erinnert mich fast schon ein bisschen an Halloween teilweise. Also finde ich richtig gut. Allerdings, den Song insgesamt finde ich nicht ganz so schlüssig wie den Rest.
Wusstest du, dass es eine Coverversion von diesem Song gibt? Und zwar von Rhapsody of Fire.
Das passt ja.
Findest du auch nicht gut, oder?
Rhapsody, nein, das meine ich damit nicht. Ich habe auch die erste Rhapsody-Platte, habe ich damals 1997 gekauft und fand sie super. Die
zweite, das kann ich bestätigen.
Die zweite fand ich auch super. Dann habe ich das Interesse ein bisschen verloren. Es geht ja um Maiden, also genau. Passt ja dann dazu, dass es ein bisschen nach Power Metal schon klingt. Ne?
Das auf jeden Fall. Und ich fand halt lustig, was du eben meintest mit, dass es sich irgendwie an Halloween erinnert hat. Weil ich finde auch, auf dem gesamten Album hast du immer so ein paar Passagen, wo Bruce Dickinson in sehr hohen Tonlagen unterwegs ist. Nicht permanent, aber es gibt immer so Peaks, wo er so ganz weit oben ist. Und sei es nur der letzte Refrain von Aces High, wo ich dann beim Hören mit Kopfhörer wirklich gedacht habe, klingt irgendwie ein bisschen wie Michael Kiske. Ich meine, ist Quatsch, natürlich ist es umgekehrt. Michael Kiske klingt dann wie Bruce Dickinson in hohen Tonlagen. Ja. Aber so ein bisschen habe ich das bei diesem Album wirklich gedacht, weil ich bin mir ziemlich sicher, bei Peace of Mind ist der Gesang in einer anderen Tonlage. Ja. Also er ist eher in den Mitten. Da ist er nicht so oft in den Höhen wie hier bei diesen Songs. Und wir hatten ja auch schon gesagt, Aces High könnte Power Metal sein. Und man weiß ja nicht, vielleicht haben ja so ein Kai Hansen und ein Michael Weikart diese Platte gehört und haben gedacht, boah, wenn wir jetzt noch jemanden hätten, der so richtig gut singen kann. Also ohne jetzt gemein gegenüber Kai Hansen zu sein. So nach dem Motto, wir nehmen diese Geschwindigkeit von Aces High, spielen das aber noch schneller und lassen dann einen die ganze Zeit so hoch singen. Das muss doch total durch die Decke gehen. Also Spekulatius meinerseits, keine Ahnung, ob es so war. Aber ich kann mich erinnern, dass, ich glaube, Michael Weikart war es, mal gesagt hat, ja, Halloween klang ja schon immer wie Iron Maiden auf Speed.
Ja.
Und da ist die Vermutung oder so eine Ableitung vielleicht ja gar nicht so abwegig.
Ja, auf Speed und teilweise fröhlicher.
Ja, das ist natürlich richtig. Mhm. Wobei Flash of the Blade auch schon durchaus so eine leichte Happy-Melodie hat, was natürlich, ja, im Widerspruch zu dem steht, was gesungen wird. Ne?
Ja, also gut, da geht es ja um einen Kampf, der doch relativ, oder aus dem Kampf kampfreiches Leben, was schon relativ glorifiziert wird, also es ist schon, ne, you lived as you, you died as you lived, ne? Also das schon, im Gegensatz zum nächsten Stück, wo das ganz anders beleuchtet wird.
Ja, aber es geht nicht ums Fechten an sich, ne? Es ist jetzt kein Song, wo Bruce Dickinson irgendwie erzählt, ich gehe jetzt fechten, das könnte man ja auch meinen, also es erzählt schon eine Geschichte, es ist nicht so, dass er sagt, ich ziehe mich jetzt um, Nein. Schnapp mir meinen Gesichtsschutz und mach jetzt alle nieder. Also.
Ja, wie überhaupt die meisten hier auch eine Geschichte erzählen. Also das ist auch das Schöne, finde ich, auch an den Lyrics, dass hier Geschichten erzählt werden.
Das ist so. Mhm. Flash of the Blade, okay, spannend. Ich hätte ernsthaft gedacht, dass du vielleicht das Instrumental als den potenziellen Scheißsong ansehen würdest.
Nee, da freue ich mich richtig, wenn ich das höre. Wenn ich das anzählen höre, 1, 2, 3, ne? Also dann beginnt mein Kopfnicken. Ne? Also das, ich mag das. Absolut. Genau wie The Duelist.
Genau. Geht's auch ums Fechten.
Ja. muss man sich auch erstmal trauen, zwei Songs über das gleiche Thema, wenn man nicht AC/DC ist, wo es immer ums das gleiche geht, dann über das gleiche Thema zu singen.
Ja, aber The Duelists ist ja dann die nächste reine Steve Harris-Komposition. Und soweit ich mich erinnere, geht es da um irgendeinen komischen Film. Aber mir ist noch was zu Flash of the Blade eingefallen, was ich mir sogar extra notiert hatte. Der ist mal in einem Film als Soundtrack-Element verwendet worden.
Aha.
Ja, und zwar in einem sogenannten Giallo. Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, was ein Giallo ist.
Nein.
Das ist ein italienisches Subgenre für eine bestimmte Art eines Thrillers.
Ah, okay.
Thriller, also klar, ein Thriller ist ja meistens irgendwie ein starker oder härterer Krimi, ist ja ein Thriller in der Regel mit gemeint. Und Giallos ist halt in Italien so eine Form von Film, wo es halt oft um explizite Darstellung von Gewalt geht. Also es geht oft um die Aufklärung irgendwelcher Morde, die dann sehr drastisch dargestellt werden. Und für einen solchen Film wurde Flash of the Blade als Soundtrack verwendet. Und zwar für den Film Phenomenon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, weil ich denke mal, es ist ja englisch gemeint.
Ja.
Und dieser Film stammt aus dem Jahre 1985. Und ja, in Deutschland ist dieser Film natürlich damals indiziert gewesen. Wundert jetzt keinen in Deutschland, ne, Mitte der 80er. und war in einer gekürzten Fassung ab 18. Ja. Und er ist von dem Regisseur, ich hoffe auch da, ich spreche das richtig aus, Dario Argento. Als Fun Fact am Rande und als Abschluss zu Flash of the Blade,
ja,
bevor wir jetzt zu einem Song kommen, der wirklich von einem Film inspiriert ist, nämlich The Duelists.
Das wusste ich noch gar nicht. Also ich kann aus dem Text herleiten, dass es um jemanden geht, der duelliert wird und er nimmt das Duell an und bereut es aber direkt, habe ich so den Eindruck, weil er merkt, er hat keine Chance.
Ja, also der Film heißt auch in der Tat genauso. Mhm. Das ist ein Film von Ridley Scott. Mhm. Ridley Scott kann man kennen. Alien ist zum Beispiel von ihm.
Mhm. Blade Runner.
In der Tat, genau. Aber das sind, glaube ich, so die Sachen, die einem eher einfallen. Und nach dem, was ich recherchiert habe, war The Duelists auch sein erster großer Spielfilm. Also jetzt keine Ahnung, was er vorher gemacht hat. Er wird jetzt nicht irgendwie Musikvideos gemacht haben, wie so manch anderer zu der Zeit vielleicht nicht. Aber ja, es war sein erster großer Spielfilm. Ich habe ihn auch nie gesehen. Also ich muss jetzt auch gestehen, ich kenne von Ridley Scott nicht unbedingt viele Filme. Alien kenne ich als Horrorfilm-Fan natürlich. Und Blade Runner, ja, den kennt, glaube ich, jeder irgendwie. Ja, ne?
Aber Gladiator ist auch noch.
Ja, kommt jetzt Gladiator 2, ne? Kommt jetzt ja irgendwann. Oder läuft vielleicht schon, wenn das jetzt hier on-air geht.
Ja.
Da habe ich auch Angst vor. Nicht?
Ja, also bin ich auch mal gespannt.
Also ich finde es immer komisch, wenn du nach Jahren oder Jahrzehnten irgendetwas fortführen möchtest, weil ganz im Ernst, das kann doch eigentlich nur in die Hose gehen.
Ja, aber lustigerweise hat es bei Blade Runner ganz gut geklappt, meiner Meinung nach. Denn da fand ich die Fortsetzung ziemlich gelungen. Hat mir echt gut gefallen. Ist aber selten.
Ja, auf jeden Fall.
Selten.
Und wenn ihr jetzt meint, wir sind off-topic, nee, Leute, bei Blade Runner hat was mit Somewhere in Time zu tun.
Also die Band mag durchaus Ridley Scott sehr gerne, habe ich so den Eindruck. The Duelist, also wenn ich mal so musikalisch was dazu sagen soll, also ich mag das Stück und ich finde, es hat einen ziemlichen Groove und eine ungewöhnliche, aber sehr geile Refrain-Melodie, finde ich. Und der Mittelteil ist auch wieder hier sehr, ziemlich genial. Die Gitarrenarbeit ist super und man kann sich diesen Kampf total gut vorstellen. Also auch hier hat man wieder das Gefühl, dass die Geschichte durch die Gitarren und auch durch Schlagzeug, durch die Rhythmussektion, da ist auch dumm, 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 kommt dann irgendwann. Also da hört man richtig den Kampf in dem Stück. Und das finde ich einfach genial.
Ja, und sei es eben nur durch Nico McBrains Schlagzeug-Akzentuierung, was du eben genauso schön angesprochen hast.
Und den typischen Steve Harris-Bass. Pom, 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 pom. Also das einfach super gut.
Auch lange Komposition. Müsste auch um die 6 Minuten gehen. Und ich würde auch denken, der Mittelteil dauert locker 3 davon.
Ja.
Also insofern, warum gibt es keine Instrumentalstücke mehr? Vielleicht hat man sie wirklich einfach integriert.
Ja.
Weil auch Songs wie Sign of the Cross haben ja, keine Ahnung, 11 Minuten lang und da ist bestimmt auch instrumental 7 von, oder?
Also
ja. Das feiert nächstes Jahr, glaube ich, Geburtstag, oder? X-Factor müsste von 95 sein.
Ja.
Oh,
ich sehe da was am Horizont kommen.
Das könnte äußerst kontrovers werden, auf das dann alle Leute rummeckern. Das war ein Scheißalbum. Und hier muss ich mal ganz klar eine Lanze brechen. Leute, wer sagt, X-Factor ist ein Scheißalbum, der hat das Album nicht gehört. Mhm. Oder um mal das Totschlagargument zu bringen, der hat es nicht verstanden.
Wir akzeptieren natürlich alle Meinungen.
Genau. Wir akzeptieren, aber wir haben eine eigene. Wobei ich ehrlicherweise Virtual Eleven, glaube ich, sogar noch besser fand, um mal so richtig kontrovers zu werden.
Okay, na, da bin ich gespannt auf die Comment Section.
Ja, ist doch das Schöne, jeder darf doch seine Meinung haben.
Ja, natürlich.
Nur ganz im Ernst, ich verstehe jeden, der sagt, ihm hat X-Faktor nicht gefallen vom Grundsatz. Mhm. Nur verstehe ich es halt nicht, wenn jemand sagt, das ist scheiß Musik. Weil dann müsste ich wirklich sagen, nee Leute, das stimmt nicht. Du kannst mir sagen, dass Steve Harris vielleicht mit seinem Produzentendebüt jetzt nicht das glücklichste Händchen hatte auf X-Factor, dass er das ja sicherlich auch irgendwann selbst erkannt hat, weil später hat er dann ja gesagt, okay, dann fragen wir mal den guten Kevin, ob der uns nicht produzieren kann. Was ja auch eine Bedingung von Bruce war für seine Rückkehr, ne? Dass er einen externen Produzenten haben wollte. Und man kann sicherlich auch darüber sinnieren, dass X-Factor ein sehr getragenes und düsteres Album ist. Aber es hat unwahrscheinlich großartige Texte. So, und mehr möchte ich dazu jetzt nicht mehr sagen.
Okay. dagegen ist ja hier Power Slave super produziert. Also
für die Zeit
auf jeden Fall. Eine der besten Produktionen, finde ich, von Maiden.
Für die Zeit ist es auf jeden Fall super produziert. Mhm. Und es ist auch eine, wie ich finde, sehr zeitlose Produktion. Und vor allen Dingen, sie ist auch wirklich in Summe super ausbalanciert. Du kannst das richtig laut drehen, da zerrt überhaupt nichts. Und also, wenn du es heutzutage machst, dann hast du irgendwann nur noch einen Wust von Krach, finde ich. Also gut, mag auch an der Musik vielleicht liegen, die man da gerade hört. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du heutzutage bestimmte Musik auf einem einfachen Kopfhörer, den du hast, wenn es nicht der beste ist und du Musik darauf sehr laut drehst, dann zerrt es. Und diese Platte kannst du voll aufdrehen. Es klingt immer noch gut und du hörst alles raus. Und das ist eine hohe Kunst.
Ja, absolut. Und deshalb war das auch so ein Bruch, wo der Martin Birch dann in Rente gegangen ist. Es war einfach sehr schwierig danach, da was Adäquates zu finden. Aber ja.
Aber die Songs waren gut.
Ja, genau. Kommen wir uns zur zweiten.
Genau, damit sind wir schon bei der B-Seite angekommen. Schon ist gut, ne? Drei Songs sind auf der B-Seite. Back in the Village, wieder eine Smith und Dickinson-Komposition. Was fällt dir dazu ein?
Dazu fällt mir ein, dass ich den Song wenig auf dem Schirm hatte, bis vor drei, vier Jahren, wo Adrian Smith einen Playthrough gemacht hat, ich glaube im Lockdown. Da hat er über mehrere Stücke, die eher obskur sind wie Gangland und eben Back in the Village, hat er einen Playthrough gemacht. Und im Gegensatz zu Gangland hat das Back in the Village bei mir wieder auf den Plan gebracht und mich dann mir gezeigt, dass der Song eigentlich ziemlich genial ist. Also er geht gut nach vorne los, erzählt auch irgendwie eine bizarre Geschichte. Ist glaube ich, irgendwie an eine TV-Show.
Das ist richtig.
Angelehnt.
Also es ist inhaltlich eine Fortführung quasi vom Song The Prisoner. Es geht um eine, ich glaube, es ist eine britische Serie, die in Deutschland auf den Titel Nummer 6 hören müsste. Und es ist halt irgend so ein Agenten-Irgendwas-Gedönse, weil das Intro von The Prisoner stammt ja aus genau dieser Serie. Und das erzählt halt auch einen Teil der Handlung dieser Fernsehserie. Es geht irgendwie darum, dass der Protagonist, glaube ich, in seiner Küche überwältigt wird. Darum heißt es ja im Text Shell Shock in the Kitchen. Also er wird irgendwie mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und landet halt immer in diesem Dorf, The Village, wo er dann irgendwie nicht wegkommt. Und alle, die da irgendwie rumlaufen, tragen Nummer 6 oder so ähnlich. Und er ist immer auf der Suche nach Number One. Darum ist das ja dieser Dialog in For the Prisoner. Ja. So, who is Number One?
You are Number 6.
Ja. I'm no number. I'm a free man. Genau. Ja, das ist, also es geht irgendwie um diese Fernsehserie. Ja, warum nicht, ne? Wenn man vorher mit The Duelists über einen Film einen Song gemacht hat, was Steve Harris ja auch immer und gerne getan hat, ne? To Tame a Land, okay, war über das Buch Dune, aber vielleicht auch über den Film, weiß man nicht so ganz genau.
Ja, aber ich kann das total gut nachvollziehen, dass man dann sowas heranzieht, wenn man jedes Jahr ein Album aufnehmen muss. Worüber soll man dann schreiben?
Saufen auf Tour, oder?
Man hat ja nicht jedes Jahr 8 weltrevolutionierende Gedanken, die man dann in einen Text formulieren kann, sondern ich finde das total menschlich, dass man dann auch überlegt, welchen Film habe ich gesehen, was hat mir gefallen und dann schreibe ich darüber was.
Ja, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich meine, ist ja heutzutage nicht anders und heutzutage wird es dann ja auch gerne noch komödiantisch gemacht, ne? Also.
Ja.
Oder irgendwelche gewollten Anachronismen werden benutzt, erzählt von Geschichten. Naja, kann man ja alles machen. Ist ja erstmal gar nicht verkehrt. Back in the Village. Also ein Spätzünder bei dir quasi.
Ja. Mir fällt auf, dass man da bei Bruce Dickinson ein bisschen hört, dass wie sehr ihn Ian Gillen inspiriert hat. Ich höre nämlich so ein bisschen in seiner Stimme Ian Gillen heraus. Das ist bei wenigen Stücken so, aber bei dem schon.
Gibt es einen speziellen Part in dem Song oder meinst du all over?
Vor allem im Refrain. Da höre ich so wirklich so ein bisschen Phrasierung, wo ich merke, ja, da hat er die Purple-Sänger ein bisschen verkörpert.
Ist aber auch vom Gesamtklangbild ein ungewöhnliches Stück, oder? Finde ich. Also ich wüsste jetzt keinen Maiden-Song, der irgendwie ähnlich klingt wie Back in the Village.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, auf Book of Souls war ein Stück, das mich dann ein bisschen daran erinnert hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr den Namen. Aber es ist, steht ziemlich alleine da, vom Sound, vom Rhythmus, finde ich auch.
Und dann kommt einer der ganz großen Klassiker direkt, ne? Der Titeltrack mal nicht, obwohl stimmt gar nicht, Titeltracks waren nicht immer am Ende, ne? Nee, gar nicht. Bei Maiden eigentlich sogar relativ selten.
Stimmt.
Ich mal überlege.
Eigentlich nie.
Naja, bei Maiden selbst, bei Iron Maiden. Ja. Da ist Iron Maiden am Ende, aber das, ob das jetzt der Titeltrack ist. Nee, Killers ist auch in der Mitte. Number of the Beast ist der erste Song auf der B-Seite, oder? Mhm. Bei Peace of Mind gibt's keinen. Bei Seventh Son of the Seventh Son ist es auch die Eröffnung der B-Seite. Somewhere in Time ist es der Opener. Ja, also eigentlich stimmt. Titeltrack haben wir ist der Untertitel dieser Folge. Der Titeltrack bei Maiden kommt eigentlich nie am Ende.
Aber ich kann den Gedanken verstehen, weil das ja bei vielen Metal-Bands so ist. Ja, da kommt am Ende der überlange Titeltrack.
Ja, hier aber nicht. Und es ist auch nicht der überlange Song. Er geht, boah, ich bin mir gar nicht sicher, geht er 7 Minuten oder knapp drunter? Oder hängt das davon ab, ob man das Intro dazu zählt? Ja. Ich glaube, es gibt Versionen, wo das Intro noch bei Back in the Village hinten dran hängt, ja, oder? Weil eigentlich bilde ich mir ein, dass Powerslave über 7 Minuten geht.
Mhm. Aber das finde ich auch total verwirrend. Allein auch wegen Life After Death habe ich immer das als Intro von Powerslave wahrgenommen, dieses ne, dieses Intro. Aber bei der CD-Version ist das noch Teil von Back in the Village. Keine Ahnung.
Verrückt. Aber es gehört ja eindeutig dahin, weil das soll ja, irgendwas mit Ägypten und den Pharaonen soll das ja eindeutig irgendwas zu tun haben. Also was soll das denn sonst?
Ja, denke ich auch.
Und auch bei Life After Death ist es vor dem Song. Also es gehört dazu. Und als wir anno 2002 Bruce Dickinson in Wacken gesehen haben, hat er das Intro ja, wenn ich mich nicht völlig irre, selbst gemacht. Ja. Also ist kein Scheiß, Leute. Bruce stand auf der Bühne, hat, ich glaube, er hat sich immer so auf die Brust geschlagen, ne, um dieses Schlagen zu machen, hat dann so auch so irgendwie so gemacht. Und er hat auch das Intro zu The Prisoner selbst gesprochen. Ich so, who are you? The new number two. Who is number one? Das hat er live selbst gemacht damals.
Ja. Ja. Aber also mit dem Intro könnte man dann eher einen Monster-Kontext sich vorstellen. Allerdings ist es ja wirklich ein sehr persönlicher Text von Bruce über die Sterblichkeit. Also quasi die Frage, ich bin jetzt so mächtig und alle bewundern mich, aber letztlich bin ich auch nur ein Sklave, nämlich ein Sklave des Todes. Und dementsprechend ist das eigentlich schon fast ein philosophischer Text für mich, der natürlich im alten Ägypten spielt und der auch wunderschön dann vom Cover aufgegriffen wird. Allerdings dann auch so diese philosophische Komponente hat, dieses Memento Mori. Also,
ne? Ja, bedenke, dass du sterben musst. Ne?
Genau. Und das ist insofern auch ein sehr nachdenklicher Song.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Und es ist ja dann irgendwie auch ein bisschen prophetisch vielleicht vor dem Hintergrund, dass Bruce dann ja am Ende der Tour, wie Steve Ferris mal so schön gesagt hat, auf Englisch Funny Farm heißt ja Irrenanstalt, ne, so ungefähr.
War völlig fertig.
Und der Sklave der Macht, ja, also wenn man es im Kontext des Albums sieht, kann man es natürlich als reine Darstellung oder eine Verschriftlichung des ganzen Covers sehen, ne? Eben im alten Ägypten. Und ja, auch wenn ich großartig bin, am Ende sterbe ich genau wie jeder andere. Aber natürlich kann man es auch wunderbar mit diesem Wissen halt auf Bruce Dickinsons Situation projizieren. Ne? Mhm. Klar, ich bin zwar unterwegs, aber was habe ich denn davon? Ich schufte mich hier zu Tode am Ende.
Ja, und erst als ich mich mit dem Text näher beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass das hier auch ein Leichenzug ist. Also quasi auf dem Cover, meine ich. Auf dem Cover ist auch direkt so ein Leichenzug, eine Bestattungsfeier gezeigt. Insofern passt das ja auch. Und musikalisch ist es einfach genial, wie dieses chromatisch-ägyptisch-orientalisch klingende Thema da in dieses Gitarrenriff ja, fließt und beziehungsweise das ist so und das Solo gefällt mir auch sehr gut.
Das Solo, da sind wir wieder bei Mittelpart,
ja,
ne?
Ja.
Weil es ist ja wirklich, der Song fängt schnell an und geht in einen ruhigen Mittelpart über, auch mit Akustikgitarre, ne? Was ja auch so irgendwie schon immer so Bruce, wie soll man das sagen? Secret Yearning, sein geheimes Verlangen war es immer, eigentlich doch mal ein bisschen die Akustikgitarre mehr zum Einsatz bringen zu können. Weiß ja, glaube ich, auch jeder, dass das dann für Somewhere in Time nicht geklappt hat, aber dann immerhin für Seven Sun hat es dann ja geklappt. Mhm. Und schon da, finde ich, hörst du das, dass er gerne irgendwie sowas machen würde, aber es halt nicht so ganz funktioniert, aber dann webt er es halt sehr schön in diesen langen Song ein.
Ja, und was diesen Song zum Meisterwerk macht, unter anderem ist, finde ich, dass das ja ein totaler Bruch ist. Dieses Pam, 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 was er dann, wenn er das live spielt, auch dann auch mal so mitmacht mit den, mit den Gesten, da merkt man, dass ihm das besonders gut gefällt und mir auch, weil dadurch die Atmosphäre ändert sich schlaghaftig. Es wird melodischer. Es gibt eins meiner Lieblings-Soli, ich glaube von Dave Murray. Ich denke schon.
Das steht hier leider nicht dabei. Das ist ja nicht wie bei Halloween, wo immer dann in den Booklet steht, Solo Hansen, Weikert, Bose, Großkopf, Schwichtenberg, Bose.
Aber ich meine, es klingt nach ihm und live hat das, glaube ich, gespielt. Ja, dann wird es auch schneller, immer in der gleichen Atmosphäre und dann wird's wieder so chromatisch, so tatam, tatam und dann geht's wieder zurück in das Riff. Und das ist sehr, sehr elegant gemacht, finde ich. Dass es wieder zurück in den Song geht, ohne dass es wirklich ein störender Bruch war.
Das heißt also, alles, was für dich bei Flash of the Blade nicht so richtig funktioniert, ist hier genau on point.
Absolut, ja.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Der Song hat eigentlich absolute Brüche in sich, aber du nimmst es nicht wahr, weil die Überleitung in der Tat, wie du es so schön gesagt hast, absolut fließend wirken. Obwohl du zwei, also wenn du es wirklich mal, wenn du dir die Sachen losgelöst voneinander anhörst, würde ich denken, keiner käme auf die Idee, ach, das ist in einem Song? Das kann doch gar nicht sein, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das ist ja vom,
ja.
Mit diesem ägyptischen Flair in dem Riff oder auch in diesem Überleitungspart von der Strophe in den Refrain, es ist ja auch dieses mit diesem leichten Tempiwechsel, ist da ja drin, dieses schneller werden ist da ja drin.
Ja.
Und dann hast du diesen sehr balladesken Mittelteil, das könnte ja auch so eine Lagerfeuerballade mehr oder weniger sein. Mhm. Ne? Also das ist schon wirklich, es ist super elegant gemacht und zeigt ja wirklich, dass Bruce Dickinson so einiges kann, wenn er sich Mühe gibt. Ich meine, Empire of the Clouds hat er ja auch komponiert. Ne?
Ja.
Und das, gut, ist ein paar Jahrzehnte später. Aber das ist ja auch ein absoluter Ausnahmesong.
Ja, das stimmt.
Und Ausnahmesong, den haben wir jetzt auch wieder mal erreicht. Wir haben, ja, das erste lange Maiden-Stück. Lange Zeit war es das längste Maiden-Stück. Rime of the Ancient Mariner bringt es auf eine Spielzeit von, kommt jetzt drauf an, welche CD man gerade zur Hand hat, 13 Minuten 36 oder 38. Und damit war es jahrzehntelang der längste Song von Iron Maiden. Abgelöst wurde es erst von Empire of the Clouds vom Book of Souls Album. Weil auch The Red and the Black ist nicht länger. Dauert zwar auch 13 Minuten, aber nach meiner Recherche 13:33. Also es ist immer noch eines der längsten Stücke zum aktuellen Zeitpunkt, das zweitlängste Stück in der Diskografie von Iron Maiden. Und es folgt nicht dem üblichen Steve Harris-Aufbau. Es gibt keinen ruhigen Anfang, der am Ende wieder zitiert wird. Ganz im Gegenteil. Der Song fängt an wie ein ganz normales Stück, bei dem man denkt, das könnte auch nach 4 Minuten vorbei sein.
Finde ich auch, ja. Und dann geht der Song immer weiter. Allerdings mit einigen Tempiwechseln und nimmt auch dann Fahrt auf und dann in der Mitte gibt es diesen völligen Bruch, wo es dann, wo der Bass ganz langsam das Thema spielt, die ruhigen Gitarren dazukommen und es wird so eine gespenstische Atmosphäre erzeugt. Ich glaube, in dem Moment in dieser Geschichte, die da nach einem viktorianischen Gedicht, glaube ich, darauf basiert, fällt, glaube ich, die gesamte Crew wie tot um. Und Dann gibt es diese Erzählstimme, they drop down one by one. Und es ist wirklich eine gespenstische Atmosphäre.
Mit so Plankenknarren. Ne? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur in der Live-Version ist, aber auf jeden Fall. Und dafür muss man ja, wirklich mal sagen, dieser Mittelteil ist ja musikalisch ultra simpel. Ja. Steve Harris spielt da ja nur irgendwie auf seinem Bass so düm, 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 düm. Mhm. Und die Gitarre, die swiped ja immer nur so ein bisschen einzelne Töne rein. Mhm. Das ist ja nicht mal eine richtige Melodie.
Das stimmt, und es ist disharmonisch. Also es ist wie so in so einem Horrorfilm, angeschrägt.
Ja, aber wirklich, das, ohne jetzt böse sein zu wollen, das kann, glaube ich, jede Nachwuchsband könnte diesen Part, glaube ich, relativ einfach spielen. Also es ist nicht wirklich schwierig. Mhm. Aber du musst erstmal auf die Idee kommen.
Ja, es wäre kein Mensch drauf gekommen. Das stimmt. Es ist unheimlich mutig, dann so einen Song auch als Heavy-Metal-Band in den 80er Jahren so komplett brechen zu lassen und dann so einen, den Takt zu wechseln, plötzlich Dreivierteltakt und dann das erstmal zu zelebrieren. Und Raum zu haben, eine Atmosphäre zu schaffen. Dieser Mittelteil, der geht ja auch wirklich eine ganze Weile.
Ja, und es ist immer das Gleiche.
Ja.
Also man kann es ja auf der Live After Death DVD oder Videokassette wunderbar sehen. Die stehen ja alle stocksteif in der Ecke und spielen eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. 3-4 Minuten oder so. Mhm. Aber es ist trotzdem nicht langweilig. Und ich bleib dabei. Es ist von dem, was sie spielen, null kompliziert. Also da ist, glaube ich, jeder Song auf diesem Album von der ganzen Rhythmik wesentlich komplizierter als dieser Teil.
Ja.
Und trotzdem hast du ihn sofort im Ohr, wenn du an diesen Song denkst. Mhm. Obwohl er eigentlich total einfach ist. Total einfach gemacht.
Ja.
Wo man wieder beim Thema ist, ganz oft einfache Sachen können manchmal besser zünden als das komplexeste Arrangement, weil man das vielleicht nicht versteht.
Ja.
Ist ja auch bei Seventh Son of a Seventh Son, hat ja auch einen ähnlich gelagerten Mittelteil. Okay, dann mit Keyboards. Aber da hast du ja auch was Ähnliches, ne? Da kommt ja auch minutenlang fast gar nichts.
Mhm. Und wenn man jetzt als Komponist sich da überlegen würde, wie komme ich jetzt eigentlich wieder in den Song rein, da haben sie sich dann auch was Gutes überlegt. Dann dieser gespenstische Teil, der basiert ja auf Steve Harris' Bass größtenteils. Und der fängt dann plötzlich an, ein schnelles Riff zu spielen.
Ja, in ganz hohen Höhen auf einmal. Wo man sich fragt, wie lang ist das Griffbrett von dem Mann eigentlich?
Ja, und das ist so wirklich, wo der Song völlig am Boden angekommen ist, steigt das Energielevel plötzlich wieder rasant an und immer mehr und immer mehr und steigert sich mit dem Gesang dann auch und den E-Gitarren, die wieder verzerrt reinkommen. Hi-Hat kommt rein, Gesang wird immer höher und dann dieser Schrei.
Es ist Gänsehaut pur, wenn Bruce ganz hoch schreit, es kommt der Regen. Ne? Mhm. Ich versuch's gar nicht erst. Und auch bei der Live-Show gehen dann natürlich die Pyros los an dieser Stelle. Vielleicht mal textlich, falls ihr es nicht wisst, worum es geht. Es gibt halt ein Gedicht. Und eigentlich der Text gibt dieses Gedicht schon relativ gut wieder. Es geht halt um einen alten Seemann, der sieht eine Hochzeitsgesellschaft, hält einen dieser Gäste an, um ihm seine Geschichte zu erzählen. Und er erzählt davon, dass er mit seiner Crew aufs Meer gefahren ist, ne? Through the fog and ice. Ich habe immer verstanden, through the fucking ice. Und habe immer gedacht, das war ganz schön böse. Also irgendwohin, wo es Eis gibt, könnt ihr euch jetzt überlegen, wo die wohl hingefahren sind. Und dieses Schiff wird von einem Albatros verfolgt. Und eigentlich ist ja, wenn du auf See einen Vogel siehst, ist das ja gutes Zeichen, weil dann ist ja irgendwo Land. Weil Vögel fliegen ja eigentlich nicht so weit weg. Aber der Seefahrer schießt diesen Vogel mit seiner Armbrust ab. Und das finden seine Crew halt nicht so gut. Weil sie dann am Ende irgendwie in einer Flaute landen. Und darum, also zumindest geht es in dem Gedicht dann darum, und im Text heißt es auch so, dass sie ihnen diesen toten Vogel um den Nacken hängen, als Zeichen dafür, du hast etwas Schlechtes getan. Und ja, dann kommt halt dieser gruselige Mittelteil, dann nähert sich ihnen ein Schiff und auf dem Schiff ist der Tod. Und im Original heißt es She Life in Death, also das Leben im Tod. Und diese beiden Parteien spielen ein Würfelspiel. Und der Tod gewinnt die Crew. Darum heißt es eben, sie fallen alle tot um. Und Life in Death gewinnt eben diesen Seefahrer. Und das ist halt alles, was erzählt wird. Und in diesem ruhigen Mittelteil wird aus diesem Gedicht zitiert. Und das ist eben dieses 4 times 50 living men. They drop down one by one.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und die Geschichte, wie sie genau weitergeht, könnt ihr auch irgendwo im Internet nachlesen. Also es zeigt ja auch eindeutig, was für eine Bandbreite Steve Harris bereit ist, in diese Band einfließen zu lassen. Also ein Film von Ridley Scott, klar, Kulturgut natürlich, aber dann ein Gedicht irgendwie aus dem 17. Jahrhundert als textliche Grundlage zu nehmen. Also das ist ja schon wirklich so. Also heutzutage sagst du ja Drachen und Schwerter und los geht's, ne? Ab geht die wilde Fahrt. Oder du singst über Zwerge. Um mal beim aktuellen Album des Monats Thema zu bleiben. Zwerge, die irgendwie, wie war das beim Windrose? Let's drink more alcohol.
Ich meine, Tolkien ist ja auch schöne Literatur.
Ja, aber da trinken die Zwerge nicht nur.
Aber sowas haben sich Maiden ja nie, das hat die nie interessiert.
Ne? Das ist richtig. Ja. Also gerade wenn, denn ich glaube, zu dem Song haben wir jetzt eindeutig genug gesagt, aber ja, wenn man jetzt mal wirklich textlich sich das Ganze zu Gemüte führt, wenn jemand, ich glaube, Michael Kiske hat es mal gesagt, Heavy Metal ist für ihn die Musik der geistigen Verdummung. Ich glaube, das sieht er mittlerweile auch anders, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn du dir dieses Album hörst, dass du dann sagen könntest, das sind dumme Menschen. Also, nee, beim besten Willen nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn man wirklich gewillt ist, sich damit auseinanderzusetzen, was bekommst du hier geboten? Aces High, historisches, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Two Minutes to Midnight, kalter Krieg und auch in den 80ern natürlich noch ein heißes Thema. Haha, lustiger.
Heute ne? auch.
Kalter Krieg, heißes Thema.
Ja, leider. Ja,
aktueller denn je, ne? Mhm. Und dann, ja gut, Lost for Words, okay, gibt's keinen Text, kann man nicht drüber sprechen. Aber dann auch wieder, ne, Sachen übers Fechten, also auch irgendwas, wo man sich ja mit auseinandersetzen kann. Fernsehserien und dann sowas wie die essentielle Frage, ne? Welchen Sinn hat ja irgendwie das Leben, ne? Wenn ich am Ende doch nur ein Sklave der Macht bin und dann irgendwas wirklich Historisches, also das ist ja schon eine ziemliche Bandbreite. Mhm. Ich glaube, tiefer gehen da nur Queensryche mit Operation Mindcrime, die ja so den Sinking Man's Metal damit begründet haben. Aber ich finde, wenn man das jetzt so in Relation dazu setzt, ist es schon ein bisschen despektierlich zu sagen, dass das jetzt nicht irgendwie Sinking Man's Metal wäre.
Ja, finde ich auch. Absolut. Da kann man ganz viel rausholen und für sich auch nutzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute angefangen haben, bestimmte Dinge zu lesen oder zu schauen oder zu konsumieren aufgrund dieser Songs. Und dann auch ein neues Fenster aufgemacht haben, sozusagen.
Das kannst du heute ja gar nicht mehr, weil wie willst du heutzutage noch jemandem einen Impuls geben, ein Buch zu lesen oder eine Fernsehserie zu schauen? Man weiß ja gar nicht, was man schauen soll. Also du musst ja nur Netflix oder sonst was anmachen und kriegst 30 Vorschläge, was dir angeblich gefallen sollte. Und ich meine, das waren die 80er, ne? Da gab es das alles nicht.
Mhm. Ja, ich finde es aber auch bei der Spanne an Themen trotzdem interessant, wie schlüssig das dann trotzdem unter diesem Cover stehen kann. Es ist ja kein Konzeptalbum über das alte Ägypten.
Nein, auf keinen Fall.
Es ist genau im Gegenteil. Es handelt nur ein Song überhaupt von diesem Thema, aber trotzdem passt irgendwie alles. Also bei mir zumindest, für mich.
Ja, absolut. Also ich habe es ja eingangs gesagt, ich muss meine Meinung revidieren. Es ist überbewertet ist ein großes Wort. Aber nein, absolut nicht. Aber bei meiner Aussage, bei einem Teil dieser Aussage bleibe ich. Ich glaube, man kennt halt nur vier Songs. Und darum hat man das Album vielleicht nicht so als das große Meisterwerk auf dem Schirm. Obwohl, wenn man es jetzt umgekehrt sagen würde, von Number of the Beast wird auch jeder nur sagen, The Number of the Beast, Run to the Hills und Hallowed Be Thy Name. Und das sind auch nur drei Songs.
Ja.
Vielleicht nennt noch jemand Children of the Damned. The Prisoner vielleicht, aber da wird es ja auch schon dünn. Ne?
Ich gebe auch ein Zugeständnis in der Form, dass ich nicht finde, dass das Album sich konstant auf einem Level bewegt. Es gibt schon diese Kurve im Mittelteil, denke ich mal, auf ganz hohem Niveau, dass es ein bisschen runtergeht. Ich finde, dass zum Beispiel Somewhere in Time, das Nachfolgealbum, konstanter auf einem Level bleibt. Das ist für mich da wirklich das einzige Maiden-Album, wo ich sage, da gibt es keinen einzigen schwächeren Song drauf. Während bei Powerslave ich einsehe, ne, wie Flash of the Blade, aber vielleicht auch ein bisschen Back to the Village. Es ist nicht auf dem gleichen Niveau wie der Titeltrack oder Rime of the Ancient Mariner.
Aber da wären wir wieder bei dem Thema, auch diese Songs wären für manch andere Band die Höchstform der Leistung. Ne? Also da muss man unserem guten Kumpel Yannick ja absolut recht geben. Ne? Mhm. Auch ein semi-guter Maiden-Song ist immer noch eine grandiose Komposition. Also das stehe ich auch nach wie vor zu.
Ja.
Das kann man immer so sagen.
Das sehe ich auch so. Ja.
Wir haben noch ein bisschen was anderes. Wenn wir mit dem Album durch sind, haben wir natürlich noch Singles am Start, die es von dem Album gab. Es gab zwei. Es sind witzigerweise die beiden Eröffnungstracks, aber in umgekehrter Reihenfolge. Die erste Single war Two Minutes to Midnight. Die ist veröffentlicht worden am 6.8. Und direkt danach ist man auch schon auf Tour gegangen. Das heißt also, als am 3.9. Powerslave offiziell erschienen ist, lief die World Slavery Tour bereits und gestartet ist sie in Polen. Auf dieser Single waren damals zwei Single-B-Seiten, wobei man sich darüber streiten kann, ob das beides B-Seiten sind. Das war einerseits Rainbow's Gold. Gold, mein Gott, Rainbow's Gold, eine Coverversion von einer Progressive Band namens Beckett, wenn ich das richtig rausgesucht habe, habe ich aber ehrlicherweise noch nie irgendwie von gehört.
Auch nicht.
Die Single hat Platz 11 der britischen Charts, müsste es gewesen sein, erreicht. Und dann gab es da noch einen Track, eine B-Seite, Mission from Ari. Der ein oder andere wird wissen, mit Harry ist Steve Harris gemeint, weil man ihn irgendwie Harry nennt. Und da hat man wieder dieses weggelassene H wie bei Big Aura, ne? Mhm. Mission from Harry. Christian, kennst du das Stück?
Ja, ich kenne das. Aber ich kenne die Details nicht. Ich weiß nur, dass jemand einen Streit da aufgenommen hat. Einen bandinternen Streit. Und man kann diesen bandinternen Streit auf dieser Single hören. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals eine andere Band gemacht hat.
Also es gibt in dieser Dokumentation, die es ja auf den ganzen DVDs gibt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich bei The Early Years Part One ist oder ob es im Rahmen der Live After Death DVD ist. Da gibt es die Entstehungsgeschichte dazu. Ich meine, man muss jetzt ja nicht besonders clever sein, um zu wissen, das muss ja von der Tour davor sein. Es kann ja nicht von der World Slavery Tour sein, wenn es veröffentlicht wurde vor der Tour. Soweit ich das verstanden habe, ist es halt ein Streit zwischen Steve Harris und Nico McBrain. Und zwar über irgendein Mitglied der Crew. Er sollte Nico McBrain irgendwas sagen. Aber Nico McBrain wollte halt nicht, dass er ihm irgendwas erzählt. Und darum haben die beiden sich dann wohl nach der Show im Backstage ziemlich gefetzt. Und Bruce Dickinson stand dabei und hat nach eigener Aussage dann seinen Walkman genommen und hat das aufgezeichnet. Wo ich schon denke, Alter, der hatte 84 einen Walkman, mit dem du aufnehmen konntest? Ja. Und das klingt jetzt ja gar nicht wirklich scheiße, ne? Also das muss man ja schon sagen, das klingt jetzt ja, ich meine sicher, du merkst, dass es nicht mit einem richtigen Mikrofon in einer trockenen Studioumgebung aufgezeichnet wurde. Aber wenn mir jemand sagt, das habe ich mit meinem Walkman aufgenommen.
Vielleicht war es so ein Tape-Recorder. Zu der Zeit haben ja viele auch Bootlegs aufgenommen auf Shows und haben dann so kleine Tape-Recorder mit in die Shows genommen. Ja, ich glaube, das Ganze endet auch irgendwie mit dem Satz, ach, irgendein Idiot hat es dir aufgenommen.
Ja, also Bruce Dickinson hat gesagt, er hat sich dann dazugestellt, den Rekorder so schön in der Hand. Und dann, und er mischt ja irgendwann auch mit. Ne?
Du hörst ihn ja irgendwie mit. Vorher noch.
Der befeuert ja das ganze Thema dann noch mit irgendwie so, weil irgendwann sagt Nico McBrain, no Bruce. Und das ist ja so schön, weil Nico McBrain hat ja auch wunderbar diesen breiten britischen Akzent. Ne? So Blaze Bailey redet ja auch so. Die reden ja wirklich so. Für dieses Also Leute, wenn ihr das, ihr findet es auf YouTube. Also auf Spotify findet man diesen Track nicht. Aber auf YouTube findet man
nur
den. Also auf meiner CD ist er drauf, haben wir festgestellt. Also müsst ihr euch echt mal anhören, es ist schon sehr lustig. Und es endet in der Tat damit, dass Steve Harris eben merkt, dass Bruce Dickinson, der das Gespräch ja irgendwie auch so ein bisschen mit am Laufen hält, seinen Rekorder die ganze Zeit in der Hand hält, weil er sagt, some cunts recordings is. Also, ja, irgendein Arsch nimmt hier gerade auf, ne? Aber dass man es dann auf wirklich auf eine Single gepackt hat, und das ist ja wirklich in Zeiten, wo sowas noch richtig Kohle gekostet hat, ne? Also Singles musst du ja herstellen. 6:30 oder so geht das Ganze.
Ja, aber es zeigt ja auch irgendwie wieder, dass die kein überflüssiges Material hatten, offensichtlich. Ne? Eine Coverversion und so etwas dann auf die Single zu tun. Es gibt ja ganz andere Bands, wo dann auch irgendwelche Die Hard Fans sagen, ah, das allerbeste Stück von dieser Band ist eigentlich die B-Seite von XY. Das hast du bei Maiden nicht. glaube ich.
Also du, ich glaube schon, dass du Leute hast, die sagen, Total Eclipse ist besser als Gangland. Aber das ist auch die einzige echte B-Seite von Maiden, die ich kenne.
Das ist ein Argument, das ist eine Ausnahme, da hast du recht. Da habe ich nicht dran gedacht, ja.
Aber mittlerweile ist ja auch, also es gab auch mal eine Edition, wo Total Eclipse bei Number of the Beast mit dabei ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch so ist, aber es gab mal eine Auflage.
Gibt es, ja. Ich glaube, das ist mittlerweile in den neuen Auflagen immer mit dabei. Aber Gangland haben sie nicht rausgeworfen, sondern ist damit zusätzlich da drauf.
Das wäre so die höchste Kunst, oder? Hä, war da nicht früher mal ein anderer Song? Nee. Dazu gibt es aber auch, ich meine, ist eigentlich das falsche Album, aber es gibt ja einen Live-Mitschnitt von der Beast on the Road Tour, auch bevor das Album Number of the Beast veröffentlicht wurde. Das war in dieser Box Eddie's Archives. Und Bruce Dickinson erzählt da eben auch, bevor sie Total Eclipse spielen, ja, es müsste ja die B-Seite von Run to the Hills sein. Und er sagt dann auch sowas, oh, it's not really a B-Side. Also.
Ja, gab es wahrscheinlich auch Diskussionen.
Ja, das machst du heutzutage ja auch nicht mehr. Also B-Seiten war ja wirklich, du hast alles aufgenommen, sage ich mal, was du so im Petto hattest. Und zumindest stelle ich es mir so vor, da hast du es der Plattenfirma vorgelegt, ne, und die hat dann so gesagt, okay, welche Songs kommen denn aufs Album und welche sind jetzt die nicht so guten, die dann auf die B-Seite kommen. Und Maiden haben irgendwie immer Coverversionen aufgenommen, wobei, also Rainbow's Gold, muss ich ganz ehrlich sagen, hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Ich habe den Song gestern einmal gehört und gedacht, okay, also bei Peace of Mind war es spannender, fand ich. Da war ja Cross-Eyed Mary und I've Got the Fire waren da B-Seiten, also auch Coverversionen, aber Rainbow's Gold ist null bei mir hängen geblieben.
Ist bei mir genauso und ich habe dann einfach auf Spotify mir das Original mal angehört und fand das besser. Ne? Und das sage ich als Maiden-Fan. Das ist glaube ich, ja, halbherzig.
Gibt's diese Band denn heutzutage noch?
Nee, das ist irgendeine obskure Prog-Rock-Band aus den 70ern.
Und sie heißt wirklich Beckett?
Ja.
Aber man findet, okay. Verlinken wir für euch.
und die Hauptsongschreiber waren auch irgendwelche anderen Bands unterwegs. Also irgendwie war das auch eher so eine Vorgängerband von größeren Bands, aber mehr weiß ich auch nicht.
Ja, also bei dem Song ist gar nichts bei mir hängen geblieben. Und von daher habe ich es auch relativ schnell vergessen. Das war also die Two Minutes to Midnight Single. Gibt es auch ein Video zu. Ja, da geht es halt um den Kalten Krieg irgendwie. Ne? Ja. Sieht also die Optik, hätte ich gesagt, sieht schwer nach irgendwelchen Agentenfilmen aus, die man dann da ranzieht. Und ein Performance-Video gibt es dazu noch. Also es wird kombiniert mit einem Performance-Teil, der, glaube ich, aber Bruce Dickinson in relativ normalen Klamotten zeigt, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
Ja, ich glaube schon. Also zumindest keine extravaganten Hosen sind hier im Spiel.
War mal nicht beim Kick und hat die heißeste neue Spandex-Tight gekauft. Ja. Aber da waren die Scorpions auch immer ganz vorne dabei.
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, in Folge 60 hat Sunny mich ja interviewt und stellte mir die Frage, Spandex oder Lederhose? Und ich habe nur so, ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Deine Meinung, so als Männer für die Bühne?
Jeans? Ja, hab ich auch. Oder wenn man sowas wie The Flower Kings oder Hippie-Musik macht, kann man auch gerne Schlaghosen mit Kord anziehen. Aber es passt zu Metal eher nicht so.
Ach, kommt drauf an. Ja, und was ist auf dem Cover? Ja, man sieht Eddie mit einer Geste, wo ich mal denke, da soll Uncle Sam verarscht werden. Ne? So nach dem Motto, I want you for US Army.
Ja.
Also, das ist wohl eine Verarschung in diese Richtung. Und natürlich Flaggen im Hintergrund, die natürlich den Kalten Krieg irgendwie symbolisieren sollen letzten Endes. Warum können wir euch das so genau sagen? Weil der Markus hat eine Auflage von Power Slave. Das ist die sogenannte Limited Edition Picture Discs. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine Doppel-CD. CD1 enthält das reguläre Album, CD2 enthält die Bonustracks, die auf den Singles damals dabei waren und die CDs sind dann mit den Cover-Artworks der jeweiligen Singles bedruckt. Geht, glaube ich, nicht immer auf, weil zu Seven Sun gab es, glaube ich, 4 Singles, oder?
Ja.
Oder gab es 2 Live-Singles? Also auf jeden Fall, hier geht's auf.
Infinite Dreams war, glaube ich, schon als Vorausschau auf Made in England eher.
Es kann sein. Ja. Also ich würde es auch nicht beschwören. Auf jeden Fall, echte Singles zu Seven Sun waren Can I Play With Madness und The Evil That Men Do. Mhm. Also hier auf der einen CD ist eben dieses Cover auch drauf. Es steht sogar drauf, dass es das Album ist, habe ich gerade gesehen. Weil ich habe mich bis eben gefragt, woher weiß man eigentlich, dass es das Album oder die Bonus-CD ist. Also das ist das Cover-Artwork. Vielleicht kriegen wir das ja auf dem Podcast-Cover auch irgendwie mit abgebildet. Mhm. Und die zweite Single, die es gab, haben wir schon gesagt, ist Aces High, also in umgekehrter Reihenfolge. Zur Albumreihenfolge, die ist dann erschienen am 22.10., also als die World Slavery Tour schon lief. Und kurz danach waren Maiden hier in Deutschland, oder? Wenn ich den Sticker auf deiner Platte richtig in Erinnerung habe. Ich meine, 26.10. waren sie in unserer Heimatstadt Essen.
Stimmt, ja, genau. Von 15.10. bis zum 9.11. waren sie in Essen. Waren sie in Deutschland. So oft konnten sie die Grugerhalle dann doch nicht ausverkaufen.
Aces High also hat da nur Platz 20 der britischen Charts erreicht. Drauf sind Bonustracks und zwar, oder B-Seiten, King of Twilight. Und nach dem, was ich gelesen habe, sind das sogar zwei Songs, die sie da gecovert haben. Und das ist von irgendeiner obskuren deutschen Band namens Nektar. Klingt schwer nach Krautrock, oder?
Ist Krautrock. die kenne ich, aber da, ja, das ist halt so 70er Jahre Progressive Krautrock.
Das fand ich aber eigentlich ganz spannend. Nur der Song hört irgendwie ganz plötzlich auf einmal auf.
Stimmt, ja.
Da habe ich so gedacht, habe ich jetzt irgendwas Falsches, irgendwas Kaputtes? So.
Ja.
Stimmt. Also wenn ihr die B-Seiten hören wollt, King of Twilight lohnt sich vielleicht, wenn man halt jeden Song hören möchte, den Maiden mal aufgenommen haben. Also Rainbow's Gold, hätte ich gesagt, da kann man den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Mission from Erie ist lustig, als historisches Tondokument auf jeden Fall. Aber muss man, glaube ich, nicht haben. Ansonsten war auf der Aces High Single noch eine Live-Aufnahme von The Number of the Beast. Wobei hier spannenderweise nur Number of the Beast steht. Da fehlt ein The.
Ach, da waren sie ein bisschen schlampig.
Ja, ist ja oft, oder? Ist dir das schon mal aufgefallen? Du hast oft, wenn du irgendwie Live-Aufnahmen oder Best-Offs von irgendwelchen Bands hast, dass Songtitel falsch geschrieben werden oder wirklich Artikel davor fehlen.
Kommt vor.
Also ich verstehe es nur nicht, weil der Song muss doch irgendwo auch entsprechend gelistet sein, allein für die GEMA-Anmeldung.
Also da habe ich das Komischste in der Hinsicht habe ich mal gesehen bei der Band Camel. Die haben einen offiziellen Bootleg rausgebracht, der hieß Live 1972, aber da gab es die Band noch gar nicht. Es war Live 1974 eigentlich. Ein bisschen peinlich.
Ja. Und wir regen uns über ein fehlendes auf, ne? Jetzt könnte man Christian und mir vielleicht ja vorwerfen, ist ja schön, dass ihr das so seht, aber gibt es auch andere Leute, die Powerslave für ein großartiges Album halten? Und natürlich gibt es auch noch andere Leute, die das so sehen. Und dafür habe ich einen kurzen Plausch mit Mike gehalten. Ihr kennt Mike, der schreibt für powermetal.de. Ich habe mit ihm über Musikzeitschriften gesprochen. Er war beim ersten Metal-Stammtisch dabei und auch die Folge Album des Monats Oktober haben wir gemeinsam quasi moderiert. Und von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß noch eben mit meinem kurzen Plausch mit Mike über Powerslave. Und danach kommen Christian und ich zu etwas ganz Schlimmem, nämlich zu Empfehlungen. Hallo Mike.
Hallo Markus.
Du hast dich ja auch bereit erklärt, ein kurzes Statement abzugeben zu Powerslave, dem Album von Maiden, das in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden ist. Was ist denn dein spontan erster Eindruck, wenn es um dieses Album geht?
Dass es das Album ist, was bei mir die vier unterbewertetsten und am wenigsten gehörten Songs von Maiden hat.
Lass mich raten, das sind die Songs, die nicht auf Live After Death sind.
Genauso ist es. Weil Live After Death nämlich mein zweites Maiden-Album war, habe ich mir dann in jungen Jahren die Alben eher gekauft, auf denen viele Songs drauf sind, die ich noch nicht kannte, so dass tatsächlich das Dreigestirn Number of the Beast, Peace of Mind und Powerslave erst sehr spät physikalisch in meine Sammlung gewandert sind.
Eieieiei. Und wenn du heute mit ein bisschen Abstand an dieses Album denkst, was denkst du dann darüber?
Dass es eins der legendären Maiden-Alben überhaupt ist, was mit Two Minutes to Midnight einen der absoluten Maiden-Top-Songs hat, was mit Aces High wahrscheinlich den geilsten Opener der Welt hat, was mit Rime of the Ancient Mariner das erste Progressive-Metal-Stück beinhaltet, das ich jemals in meinem Leben gehört habe. Mhm. Ja, und überhaupt eigentlich ein unfehlbares Album ist.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Die vier Songs, die vier großen Songs, die kennt wahrscheinlich gefühlt jeder. Und wenn du jemanden fragst, wie heißen denn die anderen vier Songs auf Powerslave, da sind noch andere Songs drauf?
Ich musste tatsächlich überlegen, ob Back in the Village wirklich Back in the Village heißt oder ob das einen anderen Titel hat im ersten Moment, als ich darüber nachgedacht habe gestern Abend, was denn da noch so alles ist und was mir zu dem Album einfällt. Aber er heißt tatsächlich so und ist ja, für die, die es nicht wissen, quasi die Fortsetzung von The Prisoner.
Korrekt. Also was heißt Fortsetzung? Er basiert auf dem gleichen Thema, ne? Auf einer alten Fernsehserie.
Genau, Nummer 6.
Korrekt. Ich weiß gar nicht, ob es die jemals in Deutschland gab.
Ja, sie hieß Nummer 6.
Oh, okay.
Ja, und das beschriebene Village ist übrigens tatsächlich ein realer Ort, an dem diese Serie spielt. Das sind nämlich keine Studiokulissen, sondern es ist eine Stadt in North Wales namens Port Marion.
Ah, okay.
Eine künstlich angelegte Stadt, die irgendwie ab Mitte 1800 schieß mich tot gebaut worden ist und tatsächlich architektonisch sehr interessant ist und viel Bezug zur Musik hat. Die Beatles waren häufiger da und viele andere auch. Kann man gerne mal nachlesen. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag dazu.
Jetzt hast du mich enttäuscht. Ich habe gedacht, das hättest du alles mühevoll aus deinen Hirnwindungen rausgekramt, was du irgendwann mal recherchiert hast.
Nein.
Ja, aber ist doch schön. Wir wollen das jetzt ja nicht zu lang machen. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, von dem du denkst, das muss unbedingt die ganze Welt noch über Powerslave wissen, was sie vielleicht nicht sowieso schon weiß?
Sehr spannend finde ich den Fakt, dass der erste Song Aces High und der zweite Two Minutes to Midnight beides Songs sind, die sich im weitesten Sinne um Krieg drehen, aber zwei komplett unterschiedliche Textansätze haben. Aces High sehr direkt, wo der Text ja nun wirklich überhaupt keine Fragen offen lässt, und Two Minutes to Midnight dann mit Zeilen wie dem Primetime-Belsen-Feast und so weiter, ja schon fast Marillion-Fish-Fugazi-artige Lyrics hat, was für Maiden ja auch nicht unbedingt so üblich ist. Das fand ich schon recht interessant, wie differenziert das Album da textlich tatsächlich ist. Und dass es natürlich zwei Songs übers Fechten gibt. Der eine von Bruce und der andere von Harris.
Ja, die Songs übers Fechten, in der Tat. The Flash of the Blade unter anderem.
Genau, und The Duelists inspiriert von einem Film von Ridley Scott. Angeblich.
Aber nicht Alien.
Nein, von dem Film The Duelists. Sonst hieß der Song ja Alien.
Stimmt, das haben wir ja mal gelernt, ne? Auf dem Album davor durfte ja To Tame a Land nicht Dune heißen, weil Frank Herbert gesagt hat, ey, ich verklag euch.
Genau. Das ist so. Im Übrigen habe ich mir tatsächlich, nachdem ich diese drei CDs dann irgendwann mal hatte, es ist lange her, die Jüngeren werden nicht wissen, wovon ich rede, eine CD fürs Auto gebrannt, auf denen nur diese unbekannten, vergessenen Perlen drauf sind. Da waren dann so Sachen wie Sun and Steel, Gangland und so weiter drauf und eben auch diese drei, das Instrumental habe ich tatsächlich weggelassen. Fun Fact übrigens, das letzte Instrumental, was jemals auf einem Maiden-Album erschienen ist.
Das stimmt.
Das ist so.
Obwohl es vorher gang und gäbe war.
Ja, und ich finde es auch total witzig, ein Instrumental Lost for Words zu nennen. Also das ist einfach gnadenlos guter Humor.
Absolut, weil das ist ja so Slang, ne, für at loss for words, also sprachlos.
Genau, so ist das.
Absolut.
Ja, und es ist also ein Album, wie eigentlich alle Alben von Maiden mit Bruce, die ich heute zu jeder Sekunde auflegen kann und mich über jede Note und jeden Ton und jede Sekunde wie ein kleines Kind freuen kann, wie damals beim ersten Hören. Und noch eine Sache. Das ist ein Album, was mal wieder zeigt, wie divers Heavy Metal ist in Sachen Themen, streift Literatur. Der Rime of the Ancient Mariner basiert ja auf einer alten Ballade aus dem Jahre 1700 und Hau mich tot von einem englischen Dichter. Dann hast du halt Kriegslyrics, womit man sich vielleicht ein bisschen mit dem Thema Zweiter Weltkrieg beschäftigt, Luftschlacht um England und so weiter. Es gibt einen Film als Inspiration, es gibt Sport als Inspiration, und das zeigt also, dass das Metal wesentlich mehr kann als nur irgendwelchen satanischen bösen Kram, sondern Powerslave, Ägypten. Also man kann, wenn man sich als junger Mensch mit dem Album und den Texten beschäftigt, schon verdammt in viele Richtungen abbiegen und sich neue Horizonte erschließen. Und das fand ich an Maiden auch immer sehr, sehr cool.
Und das ist doch jetzt wirklich ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Mike, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Markus.
Ja, Leute, wir haben jetzt hier anderthalb Stunden Zeit verbracht, um ein großartiges Album zu würdigen und natürlich auch vorher Paul Di'Anno ein wenig zu gedenken. Wir kommen aber an einem Thema natürlich nicht vorbei. Eigentlich ist es unsinnig, euch jetzt Songs von diesem Album zu empfehlen, aber nichtsdestotrotz, Christian, wir kommen da nicht drum herum. Welchen Song empfiehlst du von Power Slave für die Podcast-Playlist? Nicht für Leute, die das Album nicht kennen. Ich gehe davon aus, das kennt jeder, sondern einfach so, welchen Song muss man kennen?
2 Minutes to Midnight, nehme ich mal.
Okay, dann oute ich mich als Fan von Bruce Dickinson und sage Power Slave.
Perfekte Mischung.
Und Power Slave bringt uns noch zu einem anderen lustigen Thema mal eben am Rande. Eine kleine Werbeanlage. Werbeeinlage. Ihr wisst ja, hier wird nichts geschnitten. Das ist alles absolut uncut, wie bei Horrorfilmen. Full uncut und so. Power Slave, der Sklave der Macht. Es gibt eine Hörspielserie in Deutschland, die auf dem wunderbaren Titel L.B. Steel hört. 2 Folgen gibt es bisher davon. Die gehen irgendwie auch auf Tour. Das Tourprogramm heißt irgendwie L.B. Steel und der heilige Taucher. Der ein oder andere ahnt jetzt vielleicht so langsam, in welche Richtung das geht. Das erste Hörspiel dieser Serie hört auf den Titel Geschöpfe oder Kreaturen der Nacht. Vielleicht kann man jetzt sich auch vorstellen, um welche Band es da gehen könnte.
Die wurde gerade schon erwähnt.
Genau, das waren die, die mehr Theater machen. Und die zweite Folge hört auf den Titel L.B. Steel und der Sklave der Macht. Und ja, Leute, was soll ich euch sagen? L.B. Steel ist, ich würde mal sagen, die 3 Fragezeichen oder TKKG mit Heavy Metal und ultra nerdy. Es ist unglaublich lustig. Es macht mordsmäßig viel Spaß. Die erste Folge ist letztes Jahr erschienen. Die fand ich auch schon sehr lustig. Da ich aber jetzt nicht so der große Kiss-Fan bin, habe ich, glaube ich, nicht alle Gags so hundertprozentig verstanden. Aber ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Und der Sklave der Macht, ich habe wirklich, also ich habe es auf der Fahrt in den Urlaub zusammen mit Kati gehört. Ich habe mich totgelacht über dieses ganze nerdige Gerede rund um das Album Power Slave, beziehungsweise es geht unter anderem darum, das Hörspiel startet auf einer Plattenbörse, wo einer der 3 Protagonisten sich von einem der Verkäufer die x-te Auflage von Life After Death aufschwatzen lässt, weil es irgendwie die polnische Pressung ist, was man ja an den grünen Labels oder so ähnlich erkennt. Vielleicht habe ich es jetzt verdreht, aber das, du hörst es dir halt an und dann geht es irgendwie darum, ja, ich habe auch noch die Platte hier, das ist Churchill Speech, die Originalaufnahme von damals. Oh, ja, das ist die Einleitung für Life After Death, Long Beach Arena, und du sitzt dabei und kannst wirklich nur, also wenn man Fanboy von Iron Maiden ist, ist es einfach ultra lustig, weil auch die ganzen Track-Titel sind auch jede Menge Anspielungen. Also der 2. Track heißt Churchills Rede. Der nächste Track heißt Das Leben vor dem Tod. Ein Track heißt McBrain. Bei Anruf Bruce. Ja, also falls ihr das nicht kennt, solltet ihr euch das unbedingt mal anhören. Das ist eben meine Empfehlung neben einem Song von Iron Maiden, L.B. Steel und der Sklave der Macht. Wenn ihr Iron Maiden-Fans seid und Hörspiele mögt, es ist ultra lustig. Die einzige Sache, mit der man ein bisschen klarkommen muss, die erste Geschichte, hätte ich gesagt, ist halt wirklich ja, TKKG oder die 3 Fragezeichen mit erwachsenen Leuten und einer Portion Metal, aber halt noch auf einer realistischen Ebene. Der Sklave der Macht ist dann schon eher so John Sinclair-Style. Also es geht dann auch ein bisschen um was Übersinnliches, wo man sich drauf einlassen können muss, wenn man halt vorher gedacht hat, okay, das ist wirklich sowas wie ein Jugendhörspiel, halt nur für Erwachsene. Aber es ist halt mit coolem Soundtrack, es ist ultra lustig und es gibt auch immer ein paar Stargäste. Hier zum Beispiel ist der gute Gerre von Tankard in einer kleinen Rolle dabei. Und zwar ist er dann mit seinem Hund Cerveza unterwegs. Auch in Anlehnung natürlich an ein Tankard-Album. Also für Metal-Nerds und Hörspielfans, was ich ja in Personalunion bin, eine großartige Sache, die ich jedem wärmstens ans Herz legen kann. Leider können wir jetzt hier natürlich nicht reinhören, weil das ganze Zeug urheberrechtlich natürlich geschützt ist, aber ich versuche es mal irgendwie in den Shownotes zu verlinken. Leute, wenn irgendwie euer Interesse geweckt worden ist, hört da rein und ich garantiere euch, ihr werdet euren hellen Spaß daran haben. Es ist ultra nerdy und einfach nur lustig. Und du, Christian, was hast du uns mitgebracht als Empfehlung parallel zu Iron Maiden und Power Slave?
Ja, ich denke, das ist nur Ja, Paul Di'Anno würde ich nehmen. Und zwar Warhorse, das Stück von dem letzten Album, das er aufgenommen hat, in diesem Jahr erschienen. Denke ich, kann man zu seinen Ehren das mit sehr gutem Gewissen machen, weil es auch ein wirklich starker Song ist. Warhorse von Paul Di'Anno's Warhorse, also dieses Projekt hieß auch genauso wie dieses Stück und ist für mich der stärkste Track auf dem Album. Und ist sehr eingängig, geht eher in die Richtung von traditionellem Metal. Paul Di'Anno hat ja auch ganz andere Dinge schon gemacht, wo es eher in Groove-Metal-Dimensionen ging, wo er auch eher geschrien als gesungen hat. Und hier lacht das Maiden-Herz, sag ich mal, bei diesem Stück. Und das würde ich empfehlen.
Das klingt doch absolut fantastisch. Und ja, was bleibt mir sonst an dieser Stelle noch zu sagen? Wir sind hier gerade bei der 66. Folge und natürlich bin ich bereits vorbereitet. Folge 67 gibt es dann in der nächsten Woche. Es ist jetzt wenig verwunderlich, ne? Nach 66 kommt Folge 67. Und zwar wird es der zweite Eintrag in der Rubrik Kaffeeklatsch. Und zwar mit Markus vom Podcast Tunefish als Gast. Und unser Thema lautet, als der Grunge den Metal ermordete.
Hui. Genau so war das.
Ob das wirklich so war, erörtern wir in dieser Folge, wie man das damals selbst wahrgenommen hat. Darum geht es. Und unter anderem zum Beispiel auch darum, dass Grunge ja eigentlich gar nicht neu war, auch wenn es einem so verkauft wurde. Und dass das alles eigentlich nur auf einem unwahrscheinlichen Hype eines Musikmagazins beruht. Vielen Dank, Christian, dass du wieder hier warst. Nächstes Jahr steht dann ja Live After Death an. Das könnte sehr gefährlich werden, was so die Spielzeit angeht, glaube ich. Weil da muss man sich ja allein die Frage stellen, reden wir jetzt über die CD, reden wir über die Kassette, reden wir über die LP, reden wir über das Video? Ja, und was gehört denn alles wirklich zu Live After Death? Und
und was macht es zu dem besten Metal-Live-Album aller Zeiten?
Ah, ist das so? Ich dachte immer, A Real Life One und A Real Dead One sind die besten.
Ach ja. Wenn man von unten guckt.
Ach so. Wobei man wieder bei dem Thema wäre, auch ein schlechtes Maiden-Live-Album ist immer noch ein grandioses Live-Album.
Ja.
So, wir sollten das jetzt dringend hier beenden, sonst nimmt das noch ungeahnte Ausmaße an. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an dieser lustigen Auseinandersetzung mit diesem Album. Ich glaube, viele Leute können absolut nachvollziehen, was wir gesagt haben. Und von daher möchten wir uns an dieser Stelle verabschieden, denn ja, ein Zitat muss natürlich her. Es stammt aus dem Song Rime of the Ancient Mariner, denn wir haben es eben ja schon gesagt, hiermit ist diese lustige Reise noch nicht beendet. Und darum verabschieden wir uns mit den Worten And the tale goes on and on and on. Seit der Aufnahme habe ich in die Folge nicht mehr reingehört. Ich weiß also gar nicht mehr so genau, worüber wir gesprochen haben. Aber ich weiß, es war sehr unterhaltsam und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ist immer gut, ne, wenn man irgendwas aufgenommen hat und jetzt was aufnimmt, was davor rauskommt.
Ja, die Chronologie wird schon passen.
Ist es denn Thema für dich, als der Grunge den Metal ermordet hat?
Ja, auf jeden Fall.